Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung am mittlerweile auch schon 15. Juni 2005. Wir wollen heute den dritten Teil der europäischen Konstruktivismen betrachten. Das Bauhaus nämlich. Vorab möchte ich aber, weil ich es ja auch angekündigt habe und auch von der Sache her auch Gelegenheit geben, dass wir noch ein bisschen über die Destail-Bewegung und Mondrian im Besonderen uns unterhalten könnten. Gibt es dazu von Ihrer Seite Fragen, was das letzte Mal dann doch in einem etwas beschleunigten Rhythmus vorgetragene anbetrifft? Also ich versuche mal eine Zusammenfassung und bitte Sie dann wirklich nachzufragen, wenn bestimmte Dinge nicht deutlich genug geworden sein sollten. Diese zweite Richtung, Destail, zeitgleich, interessanterweise, das ist ja eines der, sagen wir mal, Mysterien tatsächlich der Unauflösbarkeiten in der Kulturentwicklung, dass man feststellt, dass jetzt ohne programmatische Absprache gleichzeitig Bestrebungen festzustellen sind, die man in einer gewissen Weise als gleich ursprünglich betrachten könnte. Zwar gab es eine reichhaltige Kommunikation unter den Protagonisten, das heißt unter den Hauptakteuren dieser Richtungen in der Sowjetunion, Moskau insbesondere, Kiew, Witebsk, andere Städte, dann Amsterdam und eben auch dann Dessau, Weimar, also umgekehrt in der Reihenfolge Weimar, Dessau, Berlin. Aber es war trotzdem nicht so, dass jetzt diese Künstler zusammengekommen wären und sich etwas ausgedacht hätten und zum Beispiel gefragt hätten, wo endet die bisherige Kulturentwicklung und was wollen wir neu machen, auf welchen Prinzipien arbeiten wir, so ist das ja nicht möglich. Das wäre ja wie ein Zentralkomitee einer politischen Partei, das doktrinäre Absprachen trifft. Viel interessanter ist einfach festzustellen, es gibt eine Gleichursprünglichkeit. Seit dem Philosophen Hegel sagt man dem ja bekanntlich Zeitgeist. Das ist eigentlich bei Hegel dann relativ präzise gefasst, weil er der Meinung ist, dass sich eine Kulturentwicklung eben inkorporiert in einer bestimmten Gegenwärtigkeit und es dann auch Grenzen gibt eines Repertoires der Variationen, sodass der Zeitgeist das einer Zeit gemeinsame sei, das dann eben philosophisch ausgedrückt würde. Also Zeitgeist, heute versteht man ja mehr so eine Art Mode oder Einstellung, eine Art Mentalität drunter. Und das streift zwar schon das, was Hegel mit Zeitgeist meint, aber Zeitgeist heißt etwas anderes. Also wir können einfach feststellen, es geht um so etwas. Nach 1915 gibt es internationale Bestrebungen, die sich also die dispers sind, die in ganz vielen Leuten offenbar auf einer ähnlichen Einschätzung der bisherigen Tradition beruhen. Es ist eigentlich dieselbe Zeit, das möchte ich sagen dazu, das ist unmöglich, so etwas in einer Vorlesung wirklich angemessen darzustellen. Es ist natürlich dieselbe Zeit, in der die Expressionisten auch meinten, bestimmte Dinge herauszuhören aus der Entwicklung der Zeit. Zum Beispiel die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, die kulturelle Entwicklung ist ermüdet, hat sich leer gelaufen. Also der Akademismus in den Künsten ist so stark, dass eine vitale Neuentwicklung sich als unvermeidlich aufdrängt, aber innerhalb der bisherigen Traditionen nicht zu realisieren ist. Das ist ja ein Standard eigentlich der Entwicklung seit Mitte des 19. Jahrhunderts, die zunimmt, also die Entwicklung sich auch beschleunigt, dass das Alte wirklich als Überholtes betrachtet wird und in immer schnelleren Rhythmen. Das ist aber nicht irgendeiner subjektiven Willkür der Künstler geschuldet, die einfach meinen, man muss jetzt neu sein. Obwohl besagter Arthur Rimbaud, den ich für eine Schlüsselfigur halte in der ganzen Entwicklung, ja schon sagte, kurz bevor er dann überhaupt nichts mehr sagte, im zarten Alter von 19 Jahren, der sagte, il faut être absolument modern. Man muss unbedingt modern sein. Das war sein Credo. Man muss um jeden Preis modern sein. Und darin schlummert eigentlich schon das, was die Avantgarden dann im 20. Jahrhundert versuchten, nämlich eigentlich jeden Tag eine neue Kunstsprache zu erfinden. Dieses Prinzip der Innovation. Aber das ging eigentlich nicht nur darum, sich interessant zu machen, sondern grundsätzlich ist das Gefühl eben quer durch die ganze kulturelle Lage, dass es eine alte Kultur gibt, die nicht mehr weitergeführt werden kann. Man findet das im politökonomischen Bereich ja auch mit der Entstehung einer Arbeiterbewegung, die meint, dass man nur einzelne Teile des bürgerlichen Erbes übernehmen könnte, dass aber die bürgerliche Gesellschaft ökonomisch, nämlich als kapitalistische Gesellschaft, das ist ja im Übrigen nicht identisch, nur nebenbei gesagt, zu Ende sei und dass es eben um eine Umwälzung der Verhältnisse geht. Also dieses Empfinden des Alten und die Notwendigkeit einer Art Revolutionierung der Verhältnisse kann man einfach konstatieren. Man kann dann auch konstatieren, dass im Zeitgetriebe der Gesellschaft es einen Ausschlag gibt in Richtung auf revolutionäre Zeit, das heißt auf irreversible Setzungen. Es kreist nicht mehr in sich, man kommt nicht mehr weiter in der Empfindung durch eine Wiederholung des bisherigen Repertoires, sondern nur durch eine Brechung, das heißt durch ein Ausbrechen aus diesem System mit allem Risiko, aller Offenheit und so weiter. Das heißt, das ist eine gesamte empfundene Lage, auf die es ganz verschiedene Antworten gibt. Wie wir wissen, gibt es ja auch eine faschistische Antwort auf dieses Empfinden, dann gesagt wird, wir müssen, das ist bereits wieder ein heikles Thema, aber es sieht oft so aus, als ob gesagt würde, zumindest im deutschen Faschismus, dass man zum Mittelalter zurückkehren müsse, also vor die Moderne zurück. Es gibt übrigens viele andere Bewegungen, die keineswegs faschistisch sind, die ebenfalls einen solchen Traum geträumt haben, dass man zurückgehen müsse vor die Moderne, zum Beispiel im 19. Jahrhundert schon die Nazarener oder dann auch in England die Prä-Raphaeliten, die sich ja so nannten als Malerbewegung, Prä-Raphael, also vor Raphael zurück ins Mittelalter. Ähnlich wie William Morris, der noch eine Rolle spielen wird für das Bauhaus, der ja im 19. Jahrhundert sagte, die Massenproduktion ist des Teufels. Wir müssen zurück zu den handwerklich gefertigten Unikaten der Gebrauchsgüter, also Objekte, die qualitätvoll gestaltet sind durch Handarbeit und die nicht durch die Maschine realisiert werden können. Und das war auch die Arts and Crafts Bewegung, wie sie hieß in England seit den 1880er Jahren, war ja eine Bewegung, die noch einmal ein Mittelalter träumte, also eine archaische Kultur. Was immer Sie nehmen, die Symptomatik ist klar, man empfindet die Kultur in einer fast ausweglosen Krise. Und die konstruktivistische Antwort ist jetzt eine ganz andere als die expressionistische oder eben die Arts and Crafts Antwort auf dieses Ganze, nämlich tatsächlich das, was wir dann später gelernt haben als Programm der Moderne im klassischen Sinne, also modernistische Gestaltung in bildender Kunst, Skulptur, aber vor allem in Architektur, Gebrauchsgüterkultur, Städtebau und so weiter, als diese Art Moderne, die nach anderen Prinzipien funktioniert. Und wenn ich Ihnen hier schon ein Bild zeige einer frühen Architektur von Walter Gropius und seinen Kollegen Meyer, die sogenannten Fagus-Werke in Alfeld an der Leine von 1911, eine Schuhleistenfabrik, dann ist das so etwas wie ein Leitmotiv, bevor wir dann noch einmal auf das Detail eingehen, dessen, was absolut sinnfällig wird in Bezug auf moderne Architektur als Ideal. Nur um es ganz kurz zu machen, was die Empfindung war, ist jetzt dieses Heraustreten aus dem 19. Jahrhundert in einer wortwörtlichen Weise, das Heraustreten eines seiner Gesundheit bewussten Menschen ans Licht des Tages. So. Wenn Sie das verstehen würden, wenn man das könnte in dieser poetischen Verkürzung, dann hätte man schon einen wesentlichen Impuls der Moderne verstanden. Es gibt, ich kann es vielleicht illustrieren, um hier Zeit zu sparen, einen kleinen Text von Walter Benjamin, der ja genau auch diesen Schritt reflektiert hat, das Ende des 19. Jahrhunderts und das Hineintreten ins 20., das Aufwachen in die Transparenz, wie er dem sagte. Es gibt einen kleinen Text, wo er, oder eine Passage, wo er über den Etui-Menschen spricht. Und für ihn ist der Etui-Mensch der Mensch des 19. Jahrhunderts. Das ist der, der alles einhüllt, ja? Der alles einpackt in Plüsch, der die Vorhänge zuzieht, Plüschsofas, so die Höhle, die Wohnhöhle, der Uterus als Rückzug, die Abschottung von der Öffentlichkeit und dieses Stilisieren mit Schonbezügen, sage ich mal. Ja? Der Etui-Mensch packt alles ein, er macht für alles eine Form und eine Verpackung und er tritt eben nicht ans Licht des Tages. Dieses Heraustreten des Etui-Menschen ans Licht des Tages, das ist das Programm der Moderne, wie es im 20. Jahrhundert als klassische Moderne formuliert worden ist. Wir werden das gleich noch besser verstehen, wenn wir darauf eingehen beim Bauhaus und womit es sich beschäftigt hat. Also, diese seit 1915, hier in der Architektur ja schon seit 1911, früh eine wirklich beeindruckende moderne Architektur von Walter Gropius, fast so etwas wie ein Programmbau vor der Formulierung von Programmen im Übrigen. Also gibt es selbstverständlich einen engen Zusammenhang zwischen dem Expressionismus und dem Konstruktivismus, also die Erlösungssehnsucht des Expressiven zum Beispiel, die Autonomie der künstlerischen Erfahrung, die ästhetische Transzendenz, also das Überschreiten des bisherigen durch eine ästhetische Erfahrung. Und die wurde geformt jetzt im Konstruktivismus als eben eine Selbsterfahrungsmöglichkeit des Rezipienten im Rahmen der künstlerischen Gestaltung. Das war das Entscheidende. Das wirklich Revolutionäre an den Konstruktivismen war die Öffnung der Bauprinzipien, dessen, womit man ein Bild gemalt hat oder ein Gebäude gebaut hat, als Erfahrungspotenzial für den Benutzer, der damit zu einer neuen Autorität wird. Also zu einer wirklich geadelten Autorität. Er wird zwar gleichzeitig erzogen, er soll auch erzogen werden, aber er ist nicht mehr der passive Rezipient. Er ist wirklich der universale Nutzer. Gut, wir hatten die russische Situation sehr ausführlich behandelt, desteil etwas knapper. Was ist das Interessante jetzt an Mondrian, um den Hauptakteur des desteil Konstruktivismus zu benennen? Wir haben uns damit beschäftigt und haben gesehen, Mondrian fordert universale Gestaltungsprinzipien. Das ist so ein Kennzeichen, das gibt es natürlich auch seit 1908, dann in Wien Adolf Loos mit seinen neuen Architekturen und seinem Kampf gegen das Ornament als eine Verschwendung, also das unnütze Ornament, die zusätzliche Verzierung, all dieses wären singuläre oder konkrete Gestaltungsmittel und Mondrian forderte dann nur die Universalen. Wie kompliziert das dann ist in Bezug auf die Ornamentthematik, habe ich nur kurz angedeutet. Aber möchte dazu noch etwas sagen. Sie erinnern sich an diese gloriose Schriftseite aus dem 15. Jahrhundert, aus dem Buch des Eroberers aus dem islamischen Bereich, ein komplett nicht figuratives Bild als ornamentales Bild. Wenn man das Mondrian zur Seite stellt, kann man sagen, natürlich sind diese Bilder auch ornamental, aber in einem anderen Sinn. Das wäre ein Sonderthema, das ich nur in wenigen Thesen zusammenfassen möchte. Das Ornament ist auf der Linie zum Beispiel von Ernst Gombrichs großer anthropologischer Studie über den Schmucktrieb des Menschen natürlich so etwas wie der anthropologische Drang zur Verschönerung von Dingen. Also dass man sagt, man bringt Ornamente an. Wenn Sie so wollen, sind Tätowierungen auch Ornamente noch in dieser Richtung oder alles, was Sie, wie Sie Gegenstände verzieren oder das Haus, die Fassade oder auch die Umwelt, was auch immer, das Ornament als Schmuck. Das ist eine sehr eingeschränkte Konzeption des Ornaments. Wenn man das betrachtet, zum Beispiel auch im Hinblick auf wirklich die christlichen Ornamente des Mittelalters, merkt man sofort, also oder kann es dann nachvollziehen, dass das Ornamentale eine ganz andere Figur ist. Da geht es überhaupt nicht vordergründig um Verzierung. Also wenn zum Beispiel Flechtbandornamente gemalt werden im 9. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert in Irland, um die Buchseiten zu verschönern, dann ist das eine Meditationsfigur, die eigentlich die konkrete Erfahrung mit dem Transzendenten verbindet. Das Ornament ist nichts anderes als die Verbindung des Bedingten zum Unbedingten oder des Konkreten zum Abstrakten oder des Diesseitigen zum Jenseitigen. Das Ornament ist eigentlich eine Verbindungsfigur des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren. Und insofern ist es eine Meditationsfigur. Und genauso tritt es auf im Islam im 15. Jahrhundert in solchen Illustrationen. Und genauso tritt es auf in Mondrians Konzeption. Darüber hat Mondrian übrigens nie etwas gesagt, über einen solchen Bezug, also über einen transkulturellen Bezug. Aber es ist klar, dass die islamische Ornamentkultur natürlich wirklich eine metaphysische Bedeutung hat, weil nämlich die Wahrheit Gottes oder Allahs, wie es dort heißt, aber das ist ja egal, die Wahrheit Gottes eben nicht im Bild auftritt, sondern in einem Gesprochenen, also in einem Satz, in dem, was im Koran drinsteht, als Inhalt. Und diese Schriftzeichen werden zu Bildern gemacht. Diese Bilder treten auf in, als Visualisierungen in Kirchen zum Beispiel, also in Moscheen. Aber sie treten auch auf als Moschee oder als bestimmte ornamentale Gestaltung innerhalb der Moschee. Diese großartige Schmuckkunst des Islam hat nichts damit zu tun, dass, ich werde jetzt trivial, um Ihnen das Problem klarzumachen, dass der orientalische Mensch Verzierungen liebt, im Unterschied zum Westeuropäer. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich, dass dort ein viel metaphysischeres Bewusstsein besteht über das Medium des Ornamentalen, was das Ornament wirklich ist. Zum Beispiel auch diese Mukwarnas in den Architekturen, die man auch in Südspanien findet, diese tropfsteinhöhlenartigen Übergänge, ja, von Nischen, Apsiden und auch bis hin zu Kuppeln, also diese, wie Bienenwaben sieht das aus, von Ferne betrachtet, diese Mukwarnas sind genau solche ornamentalen Transzendenzverbindungen im Rahmen der Architektur. Das ist da, wo das Endliche ins Unendliche übergeht. Also das Ornament ist nichts anderes als eine Verbindung der Endlichkeit mit der Unendlichkeit. Und dass das dann als Verzierung gewissermaßen anthropologisch verkleinert wird, das ist eine kulturgeschichtliche Angelegenheit. Und wenn man das so beschreibt, dann sind natürlich Mondrians Bilder universale Meditationsbilder, die ornamentalen Charakter haben, die nämlich der Einsicht ins Universum eine bestimmte Verzierung geben, eine Gestalt geben. Und genauso hat es Mondrian verstanden. Und auch hier haben wir wieder dasselbe Prinzip. Mondrians Bilder stellen nicht dar, wenn man es genau betrachtet. Natürlich fragt man sofort, was bedeutet das oder was stellt das dar, worauf verweist das, so darf man auch reden. Aber wenn man nachdenkt darüber, merkt man, dass die Bilder nicht jetzt ein Gedankengebäude darstellen. So als ob Mondrian gefragt hätte, wie kann ich meine Philosophie in Malerei übersetzen. Sondern die Malerei ist das Medium einer Verkörperung dieser philosophischen Prinzipien. Das ist etwas anderes. Die universalen Prinzipien kommen in der Malerei zu ihrem eigenen Ausdruck. Und deshalb ist das Gemälde bei Mondrian ein eminent philosophisches. Und zwar eben nicht, weil es ein philosophisches Gedankengebäude illustriert, sondern weil es Philosophie ist. Anschaulich werden einer begrifflichen kosmologischen Konzeption. Und deshalb ist es ja so seltsam, wenn man dann Mondrians Texte liest in Bezug auf die technische Seite der Malerei. Also wenn er sagt, universale Gestaltungsmittel sind nur die primären Farben und die primären Nichtfarben und der rechte Winkel. Sonst nichts. Dann kann man sagen, gut, ist das jetzt wieder ein Spleen, eine Marotte eines modernen Malers, der halt einfach gemerkt hat, dass er damit unverwechselbar wird. So wie Günter Uecker mit den Nägeln, ja, oder Josef Beuys mit dem Fett oder irgendetwas. Also sagt, ich mache jetzt Fettkunst und damit werde ich der Einzige sein, der das macht. Also solche Mechanismen, die das Ganze extrem trivialisieren, darum ging es überhaupt nicht. Sondern Mondrian hat die Mittel gefunden, um auch in der Malerei an sich selber eine Erfahrung zu schaffen dessen, worüber man denkt. Denn Mondrians Bilder sind extrem präzise gemalt, dazu hatte ich überhaupt nichts gesagt. Extrem aufwendig, extrem präzise. So ein Bild kann sehr leicht scheitern, weil es wird nicht übermalt. Also die geraden Linien ergeben sich wirklich durch das Aneinanderstoßen von Flächen und die schwarzen Linien sind ebenfalls als Flächen definiert. Das ist ganz wichtig für diese universale Konzeption. Und da, wo ein Fehler passiert, ist das Bild verfehlt, verworfen und wird auch als Verworfenes betrachtet. Es gibt ja nicht hunderte solcher Mondrian-Bilder im Übrigen. Er hat nicht sehr viel gemalt. Das hat mit dem komplexen Anspruch dieser Bilder zu tun, die übrigens, wie mir Kenner gesagt haben, mit zu denjenigen gehören oder überhaupt diejenigen sind, die am schwersten gefälscht werden können, Mondrian-Bilder. Und das hat auch, das illustriert auch einen Status dieser Art von Bild. Also da geht es tatsächlich um diese universale Anschaulichkeit. Also, wieso verzichtet Mondrian auf den Erscheinungsreichtum der Farben, der Formen, der Gestalten, der Linien? Da gibt es ja nicht nur rechte Winkel in der Natur, es gibt aber welche. Wieso macht er das? Weil er eben meint, dass mit Verweis auf Spinoza, dass die universalen Prinzipien ein reicheres Erleben beinhalten, als diejenigen, die Verbindungen, also Hybride darstellen, die eigentlich nur abgeschwächte Affekte ermöglichen. Der reichste Affekt ist derjenige, in dem das Denken, die Betrachtung des Geistes zur Anschauung kommt. Und so hat Mondrian auch geschrieben in seinen Texten über diese Prinzipien. Deshalb war er auch der Meinung, es gehe nicht darum, das als Stil anzuwenden auf die Lebensgestaltung, also was dann Rietveld gemacht hat oder Theo van Duisburg oder van Tongerloo und solche Leute, die dann einfach diese Muster, diese Destyle-Muster übernommen haben und appliziert haben auf Fußböden, auf Architekturen, auf Stühle, auf alles Mögliche. Da war Mondrian dagegen, weil er sagte, darum geht es nicht, denn die Kulturentwicklung, die durch das Denken geschieht, wird der Kunst einen ganz anderen Ort geben. Es gibt dann nicht mehr die Kunst, die an den Wänden hängt oder diese artifizielle Anstrengung, sondern da, wo das Leben jetzt als Kulturentwicklung selber philosophisch wird, wird ein Reichtum freigesetzt, welcher der Kunst als Kunst gar nicht mehr bedarf. Und um diese Entwicklung ging es. Und diese Entwicklung nannte Mondrian auch schon Neoplastizismus oder auch soziale Plastik. Das sozialplastische Vermögen ist das Interessante, nicht die Anwendung eines elitären Codes, der durch eine künstlerische Avantgarde oder Elite erfunden wird und dann übersetzt wird auf die Gestaltung des Lebens der Menschen, die dann in diesen Prinzipien oder nach diesen Prinzipien gestaltet leben. Das heißt, Mondrians Konzeption ist extrem offen für die Zukunft. Sie ist so rigide, sie ist in ihren Prinzipien, ist sie nicht dogmatisch, sondern sie vertraut auf eine allgemeine Entwicklung. Also ähnlich wie Kandinsky sagte, der Künstler ist zwar, also bei Kandinsky ist es elitärer gedacht, der Künstler ist jetzt schon ein Geistaristokrat, der das leuchtende Beispiel abgibt, aber für eine Entwicklung zum Geistigen hin aller Menschen. Ohne dass damit schon ein totalitäres Erziehungsprogramm verbunden war, auch nicht bei Kandinsky. Die Prinzipien der Künstlerausbildung sind dann zum Teil andere, aber das war mehr eine Hoffnung einer Beispielgebung, die dort wirklich als eine Utopie geträumt worden ist, ganz besonders im russischen und im westeuropäischen Konstruktivismus, also in den drei Konstruktivismen, ist eigentlich das ganze Pathos der Moderne als Gestaltung entwickelt worden. Und vielleicht, gut, erstmal, gibt es dazu jetzt noch Fragen oder Präzisierungswünsche? Machen Sie mal den Test wirklich vor Bildern Mondrians und versuchen diese Bilder in der Weise auf sich wirken zu lassen, dass sie eine geistige Anschauung entwickeln, dann merken Sie übrigens auch etwas ganz Einfaches in Bezug auf die sonstigen Diskussionen zwischen Theorie und Praxis. Theoreia heißt nämlich seit den alten Griechen nichts anderes als geistige Anschauung. Und diese Art Anschauung können Sie haben bei Bildern von Mondrian. Das also meiner Meinung nach funktioniert das. Oder ich habe selber schon so erfahren. Aber es ist dann etwas, was man ähnlich wie bei Malevich nicht einfach dechiffriert, sondern was man entwickelt in dieser Art Betrachtung, sodass man teilhat an dem philosophischen Prozess, so wie das Bild teilhat an dieser philosophischen Inkorporation. Also das Wichtigste ist auch wieder diese Einsicht, wie beim russischen Konstruktivismus, dass diese ganzen utopischen Ideale und Ziele eben durch die Malerei nicht illustriert werden. Diese Kunst, die bildende Kunst, ist nicht ein Illustrationsmedium für irgendwelche philosophischen Programme, Prinzipien, auch sozialrevolutionäre Programme. Und das andere ist auch, dass sie einfach nicht nur selbstreferenziell syntaktisch ist, so wie man später dachte, aha, da geht's einfach um das Hin- und Herschieben so elementarer Gestaltungsmittel für eine grammatikalische Anschauung der Darstellungsmittel. Das war es auch nicht. Diese beiden Extreme zielen am Wesentlichen vorbei. Bitte.
Wenn er beim Malen für sich selber die Erfahrung schafft, auf welchem Punkt wird das dann sozial, indem der Betrachter dann die gleiche Erfahrung, die gleichen Prinzipien erfährt?
Sozial wird es nur über eine Qualitätsempfindung, weil Mondrian, das wird auch deutlich, wie alle anderen, die versuchen, sich diese Prinzipien anschaulich zu machen, die verstehen sich selber als Medium einer Kulturentwicklung und im Grunde als stellvertretend. Also die haben das Gefühl, das, was sich in ihnen äußert, äußert sich in ganz vielen anderen auch, nur vielleicht nicht so deutlich. Also das ist der soziale Bezug. Man empfindet sich, und so sind auch die ganzen Programme angelegt in den Konstruktivisten, man empfindet sich als Teil einer kollektiven Kraft. Auch das geht es nicht darum zu sagen, ob das stimmen konnte oder was man damit konkret verband. Das war die wesentliche Empfindung, und aus diesem Bezugspunkt wird auch sozial argumentiert, weil man sagt eben, man merkt an sich jetzt selber einen Kulturwandel der Moderne, und man empfindet sich als moderner Mensch wie viele andere auch. Und tatsächlich hat das ja schon international eine gewisse Plausibilität, weil es solche Bewegungen ja gab, in denen sich etwas regte, was dann als Interesse da war. Aber es war natürlich maßlos überzogen in Bezug auf so etwas. Aber das war der soziale Bezug. Vielleicht noch ein Wort zu Moderne, in welchem Sinne, ich glaube, wir sind sehr stark, also in welchem Sinne das zu verstehen ist, ich glaube, wir sind sehr stark geprägt durch die Kulturentwicklung des 20. Jahrhunderts und durch das, was man dann klassische Moderne nennt, also wirklich eben die Konstruktivismen, aber auch die 20er Jahre und so weiter. Auch wenn es einen Begriffsgebrauch, Sprachgebrauch Moderne schon früher gegeben hat, aber das, was wir unter moderne Kultur verstehen, ist wahrscheinlich wirklich Corbusier, Bauhaus, Konstruktivismus, ausgehend vom Jugendstil und diesen ganzen Vorbereitungsphasen, wo es übrigens natürlich andere Quellen gab, auch interessante, die ich hier überhaupt nicht erwähnt habe, sowohl bei Malevich wie bei Mondrian, wie auch bei Kandinsky, gibt es einen gemeinsamen Bezugspunkt in der Theosophie. Also in der Denkrichtung der Madame Blavatsky, die als Vorläuferin ja der Anthroposophie gegolten hat. Und es gibt natürlich einen großen Bezug zwischen Avantgarden und Okkultismus oder Hermetik in der Entwicklung. Aber ich glaube, dass das sehr genealogisch betrachtet werden kann. Also Moderne heißt dann wirklich die Erfahrung der Elemente universaler Prinzipien. Ja, also diese Offenheit, dieses Verstehen, dieses Durchdringen können, auch was dann eben sich ausgedrückt hat in einem eigenen Stil. Der Sprachgebrauch der Moderne übrigens ist sehr viel älter, also wenn das Wort, das auftaucht, taucht zum ersten Mal auf bei den frühen Christen, die sich selber als moderne Menschen gegen die Antike bezeichnet haben. Im Unterschied zur Antike war das modern, und man hat das auch so genannt. Ja, seit dem 5. Jahrhundert war moderne Philosophie, war Christentum, war gegen die Antike gerichtet. Und so geht das über die Jahrhunderte bis hin zum Streit zwischen den Antiken und den Modernen oder den Querelle des Anciens et des Modernes, der Alten und der Modernen im 17. Jahrhundert. Immer wieder gab es Modernismus schon viel früher, aber er war immer entgegengesetzt gegen ein Altes. Und wir können beobachten, seit Mitte des 19. Jahrhunderts taucht der Begriff Moderne auf, ohne diese Opposition zu einem Alten. Da wird plötzlich von Modernität geredet und nicht nur von modern versus antik. Man findet das beim französischen Schriftsteller Chateaubriand. Um 1849 wird das Wort Modernität erfunden. Das ist dann auch das, worauf sich die Dichter beziehen, wie Arthur Rimbaud, il faut être absolument modern. Man muss unbedingt modern sein, heißt sich durch sich selber setzen, sich durch sich selber erfinden, ohne Herleitung aus der Tradition. Das gibt es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts, und nach einigen Jahrzehnten wird das dann auch umgesetzt eben in eine Gestaltung, Architektur etc. Im religiösen Bereich ja, aber nicht im profanen. Das Bild stammt aus dem profanen Bereich. Es war eine Buchillustration einer politischen Erzählung, könnte man sagen, oder eine Historie, die dargestellt wurde, eines politischen Menschen. Und in diesem Bereich gab es kein Abbildungsverbot von Lebewesen. Sie finden zahlreiche Darstellungen figurativer Art in der islamischen Kultur, aber nur außerhalb des religiösen Bereichs.
Religiösen Bereich, das waren dann irgendwelche Sätze oder irgendwelche Botschaften, die im Koran standen?
Ja, das wird so gesagt, da muss man den Kennern vertrauen. Also die Illustrationen, die man findet, zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel ist natürlich die Hagia Sophia in Istanbul, die eine christliche Kirche war. Und es gibt dort in den Seiteneingängen, gibt es ja auch noch christliche Mosaike. Ja, also sozusagen außerhalb des primären Kirchenraums. Im primären Kirchenraum ist das aber umgewandelt worden, eben weil die in eine Moschee umgewandelt worden ist. Und dort finden Sie dort, also zum Teil dort, wo sonst eben christliche Darstellungen gewesen wären, finden Sie alles nur diese Schmuckzierschrift, die als Bild jetzt ornamental selber wird, in dem Sinne, wie ich es gesagt habe, wie es auch im profanen Bereich auftritt, als Transzendenzfigur, als Unendlichkeitsfigur. Aber das leitet sich alles ab aus Schriftzügen des Koran. So wird es erzählt. Ich selber kann das nicht beurteilen, ich bin kein Spezialist. Auch in anderen Moscheen, wo sie keine solchen, sie finden nicht figurative Ornamente im Sinne der Farbigkeit zahlreiche, aber da, wo quasi Schrift im Spiel ist und dieses florale, für uns floral anmutende Motiv auftritt, handelt es sich immer um Bezüge ursprünglich zu Sätzen des Koran, die dann möglicherweise nicht mehr wirklich lesbar sind durch die Transformationen der Schriftgestaltung, die aber darauf zurückgeführt werden können. Ja?
Bei Mondrian sehe ich nun, wenn man das Grundprinzip Rückführung auf kosmische Urprinzipien zugrunde legt, eine statische Darstellung, die mehr so für mich etwas Mathematisches auf die Mathematik zurückgeht. Ich jetzt frage, gibt es auch in der modernen Kunst konstruktivistische arbeitende Künstler, die physikalischen Grundelemente zugrunde legen? Frage, ob in der Kinetik ja, so kosmische Bewegungen, auch wenn sie dargestellt sind, auch Konstruktivismus, die Prinzipien des Konstruktivismus wiedergeben.
Also das ist sicher eine Auseinandersetzung, die man führen kann. Ich kann in der Kürze der Zeit hier auf eine so anspruchsvolle Frage nicht wirklich eine substanzielle Antwort geben. Aber es stimmt, Mondrians Prinzipien der Darstellung verweisen auch auf ein statisches Universum, weil das Ideal der Ruhe und der mathematischen Klarheit ja das Allgemeinste ist. Und auch hier gibt es einen klaren Bezug zu der Philosophie von Baruch de Spinoza, der ja sein Hauptwerk als Ethik im Untertitel, er heißt ja De More Geometrico, also in geometrischer Manier oder wenn Sie so wollen, nach mathematischen Leitprinzipien. Und da ist die Überzeugung tatsächlich, dass die alleruniversalsten Mittel sind quasi ruhende. Aber es geht um die Balance schon zwischen dem Universalen und dem Individuellen. Aber wenn man Kandinsky betrachtet, ist das bereits jemand, der zunächst sehr viel dynamischere Prinzipien hat, die dann allerdings auch statisch gemacht werden in den 20er Jahren. Aber ich würde sagen, die Kinetik ist tatsächlich als eine physikalische Erfahrung, zum Beispiel László Moholy-Nagy, der am Bauhaus eine wichtige Position innehatte, der mit technischen Medien operierte und zum Beispiel Raumzeit bewegte Skulpturen baute, die wirklich eigentlich eine physikalische Erfahrung auch der Zeit ermöglichten. Der Zeitaspekt spielt ja bei Spinoza und bei Mondrian eine vollkommen untergeordnete Rolle. Also das gibt es, auch Tatlin, die Dynamik der Spirale und alle diese Dynamismen, die dann in dieser Richtung vertieft worden sind, bis Georgi Kepes und sein Buch Vision, also Moholy-Nagy und dann Kepes Weiterführung, die Bewegungsprinzipien, also Vision in Motion zum Beispiel, als ein Slogan, wie man einer dynamischen Welt gerecht werden kann. Also dieses, würde man sagen, futuristische Impuls, immer da, wo der futuristische Impuls eine Rolle spielt und Kinetik, Zeit, Bewegung, Dynamik ins Spiel kommen, handelt es sich um wesentlich physikalischere Prinzipien als mathematische. Das gibt es und das ist ein zweites Feld oder Prinzip. Da hatte sich noch jemand gemeldet.
So, ja, also ich persönlich finde halt den, eigentlich ganz banal, aber den Umgang halt mit Bildern von Mondrian und Kandinsky halt recht schwer, weil die sagen zwar universale Prinzipien, also die halt versucht worden zu finden, aber es sind ja keine universellen Codes. Also es ist halt nichts, bevor ich mich stelle und es verstehe, so in dem Sinne.
Ja, gut, das mag sein. Es mag bei Einzelnen aber auch anders sein. Dazu wollte ich gar keine, dazu wollte ich gar keine Argumentation entwickeln und da kann man auch gar nicht argumentieren, das kann man halt nur ausprobieren. Die Frage ist, ob man, also welche Art von Beschäftigung jetzt zu einem intuitiveren Verständnis von so etwas führt. Ich meine jetzt nicht, natürlich, wenn man Mondrian liest und sich dafür interessiert, und dann ist es ja ein anderer Prozess. Also wenn man sozusagen davor steht und bewegt wird, ja, das war so die Frage, das kann funktionieren oder auch gar nicht. Ja, das ist durchaus möglich. Es ist auf jeden Fall eher die Hoffnung bei solchen Künstlern, dass die Menschen sich in einer Richtung entwickeln, wo so etwas intuitiv allgemein verständlich würde. So kann man das Soziale auch so verstehen, verstanden die das. Nicht unbedingt durch Lernen in einem äußerlichen Sinne, sondern durch ein Empfinden, dass sich das Empfinden wandelt und dass das Empfinden selber sich diesen Universalien öffnet. Ob das möglich ist oder wie, das ist eine ganz andere Frage und die mag wirklich bei Individuen jeweils ganz unterschiedlich sein. Also ich verstehe sehr wohl, was Sie an Schwierigkeiten benennen und man kann das einfach konstatieren. Und wenn es einen interessiert, nach welchen Prinzipien sowas gestaltet ist, kommt natürlich ein anderer Rezeptionsprozess ins Spiel als der nur mit der Anschauung. Ja. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Meiner Meinung nach gibt es dafür keine generalisierbaren Theorien für die Beschreibung der Wirkung oder Wirkungsevidenz von so etwas. Es kann ja auch passieren, dass man etwas fühlt und sich dann aber wieder stört an etwas anderem und dann quasi auf dem indirekten Wege verstehen lernt oder zu verstehen beginnt und sich dann damit beschäftigt, ja. Also weil ein Widerstand da ist. Also es gibt verschiedenste Rezeptionsmöglichkeiten. Ja? Doktrinär würde das Ganze eigentlich erst da, wo man beschließen würde, die moderne Welt müsse in allem eben so gestaltet sein. Das ist dieses ganze Problem, ich habe das öfter schon angesprochen, was dann eine Bewegung wie das Bauhaus, die sehr missionierend eigentlich aufgebaut war, kommt dann wirklich in die Zone einer Volkserziehung oder einer ästhetischen Pädagogik, die äußerst problematisch tatsächlich sein kann oder die dem Prinzip nach problematisch eben ist, vor allem wenn man dann meint, die Welt müsse nach einheitlichen Prinzipien gestaltet werden. Das ist etwas, was ich hier gar nicht behandle. Beim Architekten Le Corbusier gibt es zum Beispiel schon von da ausgehend dann auch organisatorische Bestrebungen, wie eben auch niedergelegt in den Prinzipien des Städtebaus, die Charta von Athen zum Beispiel, von Corbusier wesentlich initiiert, wo dann wie Leitsätze, Grundsätze eines Planungsprogramms niedergelegt werden, die schon den Status haben von heiligen Rezepten, sage ich mal, von verbindlichen Rezepten. Wenn das eine verbindliche Rezeptur werden soll, dann wird das natürlich extrem problematisch. Also das ist aber bei Destail eben, zumindest bei Mondrian noch nicht so, da gab es aber andere Leute in der Bewegung, die wirklich meinten, man sollte Rezepturen daraus gewinnen und die Welt umgestalten, um den Prozess zu befördern. Aber das Ganze ist tatsächlich, wenn man sich jetzt das vom Menschenbild her anschaut, gerade bei einem wesentlichen Protagonisten wie Siegfried Gideon, ein Name, den Sie sich vielleicht merken können in Bezug auf die Darstellung der Prinzipien der modernen Architektur und auch Kunst, Siegfried Gideon, ich werde das dann auch noch aufschreiben, G-I-E-D-I-O-N, Gideon, der auch dann spät dieses wunderbare Buch Herrschaft der Mechanisierung geschrieben hat, Mechanization Takes Command von 1948, und der war ja auch Sekretär der internationalen Bewegung der neuen Architektur, die also mit Kongressen gegründet wurden, diese berühmte SIAM-Bewegung, C-I-A-M, was die französische Abkürzungen sind für den Ausdruck Kongresse für die internationale moderne Architektur. Er war Sekretär dieser Bewegung und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Raum und Zeit in der Architektur, das übrigens eine sehr gute, wenn auch sehr parteiische Kunstgeschichte der ersten Jahrhunderthälfte ist, zentriert im Konstruktivismus, übrigens mit einem viel zu großen Akzent auf Corbusier und Bauhaus zu Lasten der russischen Konstruktivisten, aber das sind dann schon feinere Beobachtungen. Und dieser Siegfried Gideon hat zum Beispiel 1929 ein Büchlein geschrieben, ein kleines, so wie eine Art, sehr entkrampfte, aber doch Kampfschrift, die heißt Befreites Wohnen. Befreites Wohnen. Und wenn Sie das lesen, das ist bebildert, das kann man also in einer halben Stunde hat man das reingezogen, dann merkt man, das Ideal der modernen Architektur ist Hygiene, Luft, Sonne, Gesundheit, Transparenz. Also alles, was mit Dekadenz zu tun hat, ist der Feind. Ja? Die ganze Dekadenz der Kunst oder auch L'art pour l'art, was man darunter verstanden hat, die Kunst um der Kunst willen, das war der Feind. Die Kunst wird jetzt zu einem Medium der Lebensgestaltung des modernen Menschen, und der moderne Mensch ist eben nicht mehr der, der sich in die verrauchten Plüschhöhlen des 19. Jahrhunderts oder in seine Etuis zurückzieht, sondern jetzt, wie ich schon sagte, aufrecht an die Sonne tritt und so weiter. Und da merkt man, das befreite Wohnen hat eigentlich die moderne Architektur hat eigentlich ein großes Vorbild, und das ist das Sanatorium. Also möglichst ein Lungensanatorium in den Bergen, also das hygienisch bis ins letzte Detail geplant wird. Und natürlich eine notorische Aufgabe, die alle fasziniert hat, nämlich die schwimmende Stadt, der Ozeanriese. Wie baut man eine schwimmende Stadt, und zwar weshalb? Weil dort kein Millimeter Platz verschwendet werden darf. Und das ist ja auch das Großartige, wenn Sie auf solchen Schiffen sind oder auch auf kleinen, ist ja egal. Die Überlegungen, wie richtet man sich jetzt ein für das, was der Mensch so organismisch an Bedürftigkeiten mit sich trägt, und wie plant man das, wie bringt man das unter? Ja? Wie dann auch als Variante davon die berühmte Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky, die ja vor 2 Jahren im hohen Alter von 103 Jahren gestorben ist. Wie baue ich eine moderne Küche? Eine moderne Küche ist ein Laboratorium der Effizienz. Und das ist, Margarete Schütte-Lihotzky hat das ja auch mit zu Recht der Befreiung der Frau in Verbindung gebracht, aber das ist eine sehr ambivalente Angelegenheit. Denn auf jeden Fall, diese Küchen sind so gedacht, dass, und das war Feminismus der 20er Jahre, dass die moderne Frau berufstätig sein kann, aber doch noch kochen für die Familie, und zwar in der kürzester Zeit. Und die kürzeste Zeit heißt, sie darf keine Zeit verlieren. Deshalb ist eigentlich jede Bewegungsmöglichkeit so angeordnet in der Küche, dass keine Zeit verloren wird. Das ist die berühmte Frankfurter Küche von 1927 von Margarete Schütte-Lihotzky. Und da merkt man, das sind die Prinzipien, wie eigentlich die ideale Stadt der Moderne ist, das Schiff der Ozeanriese, wo mehrere tausend Leute leben könnten, ja, als in einer schwimmenden Stadt, wo alles untergebracht wird. Und als Denkmodell merkt man jetzt, also die Konstitutionslogik moderner Architektur hat natürlich viel mit dieser Verführungsfigur zu tun, weil ein Schiff ist deshalb so großartig, weil man Kontexte eliminieren kann. Ja? Denn man kann es wirklich, das Schiff hat eine Grenze. Die moderne Stadt hat keine Grenze. Wenn Sie daran denken, also das großartigste Experiment ist Brasilia, die Hauptstadt Brasiliens, die 1950 gebaut wurde, also in den 1950er Jahren gebaut wurde, wirklich, also wenn man sagt, in der Pampa ist es untertrieben. Also eigentlich im Urwald, weit abgelegen von der Küste, von den bisherigen Zentren. Ganz bewusst übrigens, das war genau der Sinn der Geschichte. Eine großartig gebaute Stadt in klimatischen Bedingungen, die einzigartig sind, luftmäßig und auf einem der ältesten Gesteine des Planeten etc. etc. Auf dem Reisblatt geplant als dieser fliegende Vogel, der landet mit dem Headquarter im Cockpit und den Regierungsgebäuden und den Wohnvierteln, und clean, gedacht wie ein Ozeanriese, ja. Kontexteliminierung, gesagt, das ist jetzt endlich eine funktional durchgeplante Stadt. Ja, meine Güte, nach einem Jahr gab es schon 500.000 illegale Einwohner, die in Bretterhütten rund um die Stadt wohnten. Ja. Also schon wieder schiefgegangen. Sagt, wie ist denn das möglich? Und deshalb der Ozeanriese, das ist natürlich klar, weil da haben sie in der Regel keine illegalen Passagiere. Oder wenn, dann nur wenige, Klandestine. Und das hat natürlich die Moderne mit ihrem Purismus extrem fasziniert. Und tatsächlich ist es bei Siegfried Gideon und bei dieser Tendenz von Le Corbusier und Bauhaus, aber das ist nicht das Einzige, aber diese Tendenz ist durchkalkulierte Lebensform. Die Charta von Athen übrigens ist ja auch so zustande gekommen. Die heißt ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, weshalb die so heißt, in den 1940er Jahren, wenn Sie mir diese Extemporierung des Themas erlauben, das ist wirklich Kontextsituierung, ich habe es jetzt aber nicht nachgeschaut, deshalb habe ich die Zahlen nicht ganz präzise bereit, aber glaube ich, publiziert worden ist es dann erst in den 1950er Jahren. Es geht aber zurück auf eine Schiffsreise. Und zwar haben eben diese Congrès, diese Siam-Bewegung, international eingeladene Architekten haben gesagt, so, jetzt schreiben wir mal unsere Überzeugung gemeinsam auf. Gideon hat es dann redigiert im Auftrag von Corbusier, also bereinigt, das Programm für Städtebau, Architektur, die Prinzipien. Eben, das gab dann die Charta von Athen und typischerweise hat man, ich glaube, begonnen hat es in Genua, eine Schiffsreise durchs Mittelmeer. Man hat das auf dem Schiff geschrieben und man hat auch gesagt, wir bleiben so lange auf dem Schiff, bis das klar ist, was wir wollen. Und dann ist man so hin und her gereist im Mittelmeer zwischen den Häfen. Und da, wo man das fertig hatte, der nächste Hafen war Athen. Und dann ist man gelandet und hat das für beendet erklärt. Deshalb heißt Charta von Athen. Das hat sonst mit Athen nichts zu tun. Also diese Charta, die Leitsätze, ein solches Programm, das wird jetzt natürlich eine extrem doktrinäre Angelegenheit. Und das ist wirklich getragen wie bei Gideon, befreites Wohnen. Der Feind sind die Viren oder der Feinstaub, die Partikel, die Verunreinigungen des Körpers, des Körpers, der Architektur, des Volkes. Im Grunde ist das extrem reaktionär, aber bitte. Eigentlich versteht man Wohnen auch als öffentlichen Vorgang. Deshalb gibt es keine Kulturpolitik in der Moderne. Bei Corbusier sind die Prinzipien Arbeiten, Wohnen, Bewegung. Letzteres heißt dann auch Sport. Und das Wohnen ist übrigens nichts mehr Privates. Das Wohnen ist eigentlich öffentlich. Das ist ein Bestandteil der Öffentlichkeit. Nicht, dass jetzt jeder da reinschaut, so ist das nicht gemeint, aber eigentlich ist das Wohnen, es ist alles öffentlich und man braucht, weil die Selbstbildung zur Gesundheit, zur Hygiene und zur Körperpflege und so weiter das Entscheidende ist, braucht es keine Kultur mehr als separierte Kultur. Da sehen Sie auch einen Reflex drin bei Corbusier und seinen Genossen, sehen Sie einen Reflex drin, die Prinzipien der Moderne so eben zu verstehen, dass man eine gesonderte Kunst nicht mehr braucht. Ja, Kunst als nur Kontemplation. Eigentlich ist die Selbstbildung des Menschen im Sinne dieser Prinzipien extrem wichtig. Es wäre interessant, manchmal ist man versucht zu fragen, was würden diese Protagonisten nach einigen Jahrzehnten heute sagen, in einer Situation, wo die Möglichkeiten des Menschen zur Selbstbildung wesentlich fortgeschrittener sind. Also gehört jetzt die operative Transformation noch zum Programm der Moderne? Also die Antiraucherkampagnen wahrscheinlich schon und die Fitnessstudios möglicherweise auch. Man hat ab und zu den Verdacht, dass man denkt, so dieses Arbeiten an den Maschinen. Aber als Freizeitgestaltung ist es wieder problematisch, weil die ja im Leben aufgehen sollten, diese Energien. Also befreites Wohnen, Siegfried Gideon 1929, ganz eindeutig. Es wird jetzt alles ausgeleuchtet, das Licht, es muss alles effizient sein, hygienisch, sauber. Das Sanatorium oder das Krankenhaus ist eigentlich das architektonische Ideal für die perfekte Planung jedes Ablaufs, der überhaupt notwendig ist. Also dieses, das ist kein Zerrbild, das ist tatsächlich moderne Architektur in diesem Sinne. Und das ist verbunden eben mit der Absage an die historische Tradition und damit möchte ich überleiten auf diese ganze Problematik des historischen Bezugs beim Bauhaus und seiner Vorgeschichte natürlich. Moderne Kultur in dem Sinn lässt eigentlich nur die Traditionen gelten, die durch sie selber erzeugt werden können als Anfangspunkt. Das ist die Absage an Historismus und an Historie und an Tradition. Zwar ist das in der sogenannten Postmoderne, die ja auch schon wieder Vergangenheit ist, in den 1980er Jahren extrem übertrieben worden, wo man behauptet hat, Moderne ist Monokultur, ist Diktatur und vor allem futuristisch betrachtet Zerstörung der Geschichte, weil man ja nichts gelten lässt. In der Tat stimmt das in Bezug auf die Architektur für die Kulturentwicklung. Man hat nicht mehr zurückgegriffen auf Vorbilder des 19. Jahrhunderts, was ja übrigens bis weit ins 20. Jahrhundert ein Ideal gewesen ist. Also historistische Architektur zum Beispiel. Das hat man nicht mehr gewollt, sondern man hat zurückgegriffen auf Prinzipien der neuen Technologien des 19. Jahrhunderts, also Glas, Stahl und eben auf die Ingenieurarchitektur oder die Ingenieurkunst, besser gesagt. Das hatte ich schon mal erwähnt. Das wird jetzt sinnfällig, wenn man hier dieses frühe Gebäude der Fabrik von Walter Gropius und seinem Kollegen Meyer betrachtet. in Alfeld an der Leine, wie gesagt. Zum Beispiel eine solche Konstruktion, ja, dass also die Wand hier über Eck in eine Öffnung verwandelt wird, dass Fenster über Eck gestellt werden, im Sinne dieser Öffnung auch hin zum Licht. Das ist eine konstruktive Neuerung, aber es verrät auch eine ganz andere Behandlungsweise der bisherigen Bauprinzipien, zum Beispiel der Funktion von Mauern, Wände oder überhaupt der ganze Raum als jetzt gesetzter, abgeschlossener, mit dicken Mauern, gegen außen, verkleidet durch eine Fassadengestaltung der sogenannten schönen oder akademischen Architektur. Das war ja das Problem des 19. Jahrhunderts, das kann ich hier nur erwähnen. Da gäbe es natürlich reichhaltiges Material. Selbst beim Bau von Bahnhöfen, ich hatte das auch schon erwähnt, war es ja so, dass man die neue Technologie als Ingenieurkonstruktion zwar anwandte im Innern, ja, der überdachten Gleise zum Beispiel, also mit dieser Stahl-Glas-Architektur, aber das Gebäude gegen außen doch noch oft mit einem historischen Zitat verkleidete oder einkleidete, sodass der Bahnhof von außen aussah wie irgendein Repräsentationsgebäude des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel im dorischen Stil, aber es gab auch Anklänge an andere historistisch zitierbare Architekturen. Man könnte übrigens das Ganze auch im Kirchenbau beobachten. Also wann gibt es die ersten wirklich Kirchenbauten in der modernen Bauweise? Dasselbe bei Rathäusern und so weiter. Und das große Vorbild der historistischen Architektur, das man ja als Modell noch kennt, ist zum Beispiel sehr greifbar an den Ringbauten in Wien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dort finden Sie das Opernhaus zum Beispiel in einem, also im 19. Jahrhundert konzipiert, ja, das könnte man vielleicht sich einfach vor Augen führen, auch wenn ich jetzt die Beispiele aus Bildern nicht zeige, historistische Architektur, wie oft im 19. Jahrhundert aus vielen Gründen, die auch mit der Einschätzung der militärischen Bedrohung zu tun haben, hat man die Stadtbefestigung, die sogenannten Glacis und die Wälle geschliffen und gesagt, das nützt jetzt nichts mehr als Verteidigung, man braucht das nicht mehr. Und da gab es immer am Rande des inneren Kerns der Stadt, das wäre ähnlich wie Köln mit dem Gürtel übrigens, das gibt es ja in jeder Stadt, diese Befestigungsanlagen, und die sind dann weggefallen, also hatte man Raum. Plötzlich hatte man großzügigen Raum, wo man überlegen konnte, was macht man jetzt als Stadtgestaltung. Und Wien ist da sehr einheitlich vorgegangen und gesagt, man macht dort die neuen kulturellen, politischen Repräsentationsbauten unserer Stadt. Man nimmt die aus dem Zentrum raus und legt die wirklich an den Ring. Das war zwischen Kernstadt und Vororten, die es ja schon lange gab, ja, dieses dazwischen liegende Teil. Und dann hat man das wirklich wie am Reißbrett entwickelt und gesagt, was passt an historischem Stil für die Funktion. Haben gesagt, das Rathaus ist sehr alt, das Rathaus muss eigentlich muss inkorporieren die Gemeinschaft. Also in welchem Stil baut man das Rathaus? Gotisch, also neogotisch. Man baut es im gotischen Stil, weil die Gotik immer ein Kollektivappell beinhaltete. Das Parlament. Wie baut man das Parlamentsgebäude? In welchem Stil? Sagt er, die Demokratie, das Parlament, das ist doch Demokratie. Die Demokratie ist doch eine Erfindung der Griechen. Aha, man baut es im dorischen griechischen Stil. Also neo-griechisch, neugriechisch, historistisch. Dann hat man gesagt, wie baut man das Opernhaus? Das Opernhaus, das war doch Monteverdi. Und wo entsteht die Oper in Italien? Also baut man es im Stil der toskanischen Renaissance. Und wie ist das Theater? Das Theater ist jetzt auch wieder eine zwar griechische Erfindung, aber das hat man schon vergeben. Also sagte man, das Theater in Europa in der Neuzeit ist doch erfunden worden im Wesentlichen im 18. Jahrhundert, beispielsweise Lessing, dann kommt Schiller, das Theater als moralische Anstalt, mit welchem Stil verbindet sich das, Goethe und so weiter, aha, mit Klassizismus, also baut man das Burgtheater in einem klassizistischen Stil. So haben sie in Wien wunderbar eigentlich das ist nichts anderes, die Ringstraße in Wien ist ein semiotisches Museum für historische Rekordierungen. Aber es war nicht modern, ja? Das heißt, die Generationen, die danach kamen, sagten, als modern, das ist doch grässlich. Jetzt sind wir in einer modernen Gesellschaft, es gibt schon Eisenbahn, es gibt schon Massenversorgung, es gibt neue Technologien, es gibt Abwasseranlagen, es gibt also Infrastruktur. Otto Wagner, selber noch Jugendstilarchitekt, baut die neue Stadtbahn in Wien. Ja, also die Tram oder Untergrund, das ist egal, es gab es alles schon. Und jetzt tut man so, als ob man hier ein Freilichtmuseum für die hohen Repräsentationsstile der abendländischen Kultur baut. Das ist doch lächerlich, sagten die Modernisten. Also das wäre das, was historistische Architektur heißt. Und jetzt sehen Sie den ganzen Abscheu, der davon natürlich entstanden ist, vermittelt gerade durch die Übergangsdimensionen der Wiener Werkstätten, die ja Reformbestrebungen waren, Josef Hoffmann, Olbrich, Sezessionsgebäude, Adolf Loos als einer der großen Erneuerer, der eben gegen diese ornamentalen Verkleidungen moderner Aufgaben war. Da haben Sie, also Wien ist absolut die entscheidende Stadt bezüglich dieser Entwicklung, im Guten wie im Schlechten, also kontra wie im Sinne des Aufbruchs. Und das moderne Gefühl war, wir wollen uns überhaupt nicht mehr auf diese Art Tradition beziehen, denn die Aufgaben sind nicht formuliert worden. Und deshalb ist es ein initialer revolutionärer Akt, wenn Walter Gropius und sein Kollege Meyer 1911 eine Schuhleistenfabrik bauen, in einem prototypisch modernen Stil, weil man fand, das sind jetzt die Aufgaben. Die Industrie, also da, wo der Mensch als Proletarier arbeitet im Kontext mit Maschinen, also diese Mensch-Maschinen-Verbundsysteme, die die Industrie beinhaltet, dem eine Ausdrucksform geben. Das ist ja nicht möglich dadurch, dass man jetzt griechische Säulen benutzt. Ja? Die ganzen Weltausstellungen seit 1851 haben auch wieder dieses gezeigt, dass immer da, wo man etwas Zusätzliches verziert hat, man eigentlich historistische Lügen produzierte. Und dieser Diskurs um die Gestaltungslügen begleitet die Industrieproduktion seit Mitte des 19. Jahrhunderts und die Modernen ziehen Konsequenzen daraus. Nichts anderes heißt dann die Ablehnung des Ornaments bei Adolf Loos oder die Ablehnung des Historismus oder die vollkommene Verwerfung jeglicher Tradition in der Architektur. Und das ist interessant, weil ich schon darauf hingewiesen habe, die großen Pioniere, die großen Gestalterpioniere des 20. Jahrhunderts, begonnen mit Peter Behrens als Chefgestalter der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft Deutschlands, waren eigentlich alle Self-Made-Leute, die aus unterschiedlichsten Bereichen kamen, andere Ausbildung hatten. Es waren aber keine akademisch prämierten, ausgebildeten Architekten mehr. Das ist ganz wesentlich. Die ausgebildeten Architekten, die hat man nämlich von früh an damals schon korrumpiert, wenn Sie so wollen. Zum Beispiel ist ganz klar, in allen Architekturakademien, die besten Nachwuchsleute haben immer diesen berühmten Prix de Rome, den Rompreis bekommen. Das heißt, ein Absolvent einer akademischen Ausbildung in Architektur hat dann, wenn er das Stipendium gewonnen hat, das Rom-Stipendium, 4 Jahre durfte er nach Rom, hat gut gelebt, kriegte Geld, also als junger Mann. Und dort lernte man dann, sagt, zieh dich um und so. Und Rom ist ja bis heute glücklicherweise, aber in der Tat, eigentlich gibt es über weite Strecken in Rom kein einziges modernes Gebäude, mit Ausnahme dieses entsetzlichen Monumentes da, dieser Vaterlandsaltar, diese überdimensionierte Hundehütte hinter der Piazza Venezia. Aber das ist ja auch nicht modern, das ist ja historistisch. Und das einzig Moderne ist dann das EUR, was die Faschisten gebaut haben. Aber das ist außerhalb und ist dann ein anderes Problem. Also hat man die nach Rom geschickt, höchste Lebensqualität, die überhaupt denkbar war, und sagt, jetzt, ihr müsst die Tradition fortsetzen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass dann der berühmteste Wettbewerb war 1930, der Palast in Moskau, der Sowjetunion Kultur. Dort wurde ebenfalls nicht der Entwurf von Gropius, nicht der Entwurf von Corbusier, sondern es wurde ein historistischer Entwurf eines Rom-Stipendiaten ausgewählt in der damaligen Zeit für etwas, was dann nicht gebaut worden ist. Aber dieser Wettbewerb war international, übrigens wie der Völkerbundspalast in Genf, genau dasselbe, 1926, Völkerbund, moderne Vereinigung, Riesenwettbewerb, das war damals vehement diskutiert. Gropius hat teilgenommen, Corbusier hat teilgenommen, und gebaut worden ist eine triviale neoklassizistische Architektur, keine moderne. Ja, das waren die großen Frustrationen, wo dann die Modernen militant wurden mit ihrer Forderung, wo gibt es eigentlich moderne Architektur? Und die Frage ist durchaus berechtigt, wo gibt es eigentlich moderne Architektur? Wenn man Also vor dem Ersten Weltkrieg gibt es sie überhaupt nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es sie in einer ganz besonderen Form, nämlich eigentlich Modernismus eben nur äußerlich. Nicht jetzt dieses Ganze, die funktionale Utopie in allen ihren Dimensionen, sondern nur rudimentär realisiert. Ja. Von der Moderne blieb das, was man nach dem Zweiten Weltkrieg Bauwirtschaftsfunktionalismus nannte. Das heißt, wie kann man möglichst schnell, möglichst billig, möglichst unaufwendig bauen als Gehäuse. Und das war dann plötzlich die moderne Architektur, die allen Leuten natürlich auf den Nerven ging, was aber ein Zerrbild ist der modernen Architektur. Die Prinzipien von Corbusier sind nirgends je angewandt worden, noch nicht mal in diesen wenigen Städten, die dann in Indien oder Pakistan oder besser gesagt Bangladesch gebaut wurden, von großen modernen Architekten, die natürlich auch nicht funktionieren. Brasilia hatte ich schon genannt, das war eigentlich das prominenteste Beispiel, das eben auch nicht funktioniert hat aus bestimmten Gründen. Also, es gab für diese Leute, Peter Behrens, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, um 1910, 1915 keine Möglichkeit, an die Tradition der Gestaltungsarchitektur im Sinne der großen Stilarchitektur der Akademien anzuknüpfen. Die Bezugspunkte waren andere. Man versuchte Ingenieurkonstruktion etc. Also das, was anonyme Intelligenz war in Bezug auf die Konstruktion. Also hier sieht man eben sehr schön die Auflösung einer Wand, die auch eine ganz neue Raumtheorie erforderte. Die Dinge, die dann unter Transparenz abgehandelt worden sind, in sehr komplexer Weise übrigens, formal, oder die ganzen Fragen der Architektur als gebaute Raumtheorie und die ganze Funktionalismusdiskussion, also da, wo sich ein Fertigungsprinzip und ein Baumaterial so arrangieren lassen, dass es auch zu einem neuen Ausdruck kommt, der jetzt nicht vermittelt ist über irgendeinen demonstrativen Willen des Architekten, also nicht so wie hier, nein, ich bin heute jetzt mal ausnahmsweise nicht polemisch, aber das Problem ist, es gibt so viele Gebäude, die sehen aus, nach wie vor in den letzten Jahrzehnten gebaut, nach etwas ganz anderem als das, was sie sind. Ich meine, man darf das, das ist auch kein Dogma, aber ich nehme jetzt ein Beispiel aus Wien und nicht aus Köln, weil wir über Wien schon geredet haben, da gibt es das berühmte Hundertwasserhaus, ja? Das von Sie kennen das vielleicht, also eine berühmte Geschichte, da wachsen also Bäume durch die Räume und es ist reichhaltig verziert und es ist so organismisch auch nachempfunden von den entscheidenden Beispielen aus Barcelona, Gaudi und Ähnlichem und es behauptet ökologisch zu sein durch diese neue Einheit von Mensch und Natur und es ist dezidiert antimodernistisch, ja. Und wenn man das Gebäude betrachtet, das hat einen gewissen Witz und es ist auch völlig in Ordnung, aber das Problem ist, im Kern ist dieses Haus ein absolut moderner Bau, Stahl, Beton, das wird dann einfach verkleidet, bis es nach was anderem aussieht. Und in dem Fall ist das wirklich eine Lüge, denn es wird ja behauptet, das Haus stehe für etwas anderes und genau gegen das, was es überhaupt erst möglich gemacht hat als Bau. Diese Beispiele gibt es ganz viele und man muss jetzt nicht dogmatisch auftreten und sagen, man will die Ehrlichkeit, also man trägt die Seele auf der Haut, jeder sieht sie, ja? Um dieses Beispiel zu nehmen, das muss kein Dogma sein, aber es bleibt ein Problem. Auf jeden Fall ist die seit Sullivan die ganze Funktionalismus-Diskussion ist genau so gemeint gewesen. Also der berühmte Satz Form follows Function, den man übrigens noch interpretieren müsste, was das heißt, Form follows Function, das heißt eigentlich nichts anderes als die Form geht aus der Funktion hervor. Oder anders übersetzt, Form interpretiert Funktion. Form follows Function. Also dieses Prinzip des Funktionalismus, es ist natürlich klar, keine Gestaltung ergibt sich aus einer Funktion per se. Aber man kann sagen, wenn man aus baubiologischen Gründen bestimmte Materialien wählt, zum Beispiel weil sie extrem gute Qualitäten haben, physikalische und biologische, dann ist der moderne Gestalter derjenige, der versucht, eine Form zu finden, die möglichst nahe an den Eigenheiten des Materials liegt. Ja? Und zum Beispiel die sichtbar zu machen, Backstein, ja, als ein Material, damit auch zu gestalten und jetzt nicht einfach da eine andere Fassade vorzublenden, beispielsweise. Ja. Dass solche Dinge dann auch wärmedämmungstechnische Probleme beinhalten, ist klar. Also auch wieder Physikalität und Biologie als solche Probleme. Also der Funktionalismus in der Architektur der Moderne und im Bauhaus hieß eigentlich sehr klar eine biologische Begründung der Gestaltgebung. Und jetzt, wenn Sie das als Maxime akzeptieren und nicht als Dogma, ich glaube, dann verstehen Sie sehr gut, worum es geht, denn man hätte ja leicht das machen können, was ja die Feinde auch gemacht haben, nämlich man entwirft auch eine Fabrik, die im Innern durchaus nach modernen Prinzipien funktioniert, wie ein Bahnhof ja auch, aber man blendet dann außen etwas anderes vor, damit es nach außen nach irgendetwas aussieht, was man meint, mit der Architektur in Verbindung bringen zu können. Und das wollten diese Gestalter nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Impuls. Und das hat zu tun mit dem konstruktivistischen Programm im weiten Sinne, dass die ästhetische Formulierung des Konstruktiven, das heißt immer der Rückbezug auf die Elemente, etwas sichtbar machen soll, was auch philosophisch suggeriert, dass der Betrachter oder auch der Benutzer eben die Bauweise von innen heraus versteht. Und das hat man mit ästhetischer Emanzipation in Verbindung gebracht. Das war eigentlich das, was ästhetische Befreiung hieß, etwas durch Nutzung verstehen zu können. Es gibt übrigens zahlreiche Zusammenhänge auch mit ganz anderen Disziplinen, die damals eine ähnliche Bewegung vollzogen haben, zum Beispiel die Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins, der dann später sagte, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Da muss man aber den Gebrauch verstehen. Die Grammatik der Sprechakte, ja, die transparent wird in der Sprechhandlung. Dieses Prinzip ist genau dasselbe wie das, was die modernen Funktionalisten wollten, nämlich durch Nutzung verstehen können, wie etwas gebaut ist. Und ich halte es immer noch für keinen Zufall, aber das kann ich Ihnen heute auch nicht zeigen, weil ich habe früher vor 10 Jahren hier eine Vorlesung über Konstruktivismus gehalten, ein ganzes Semester lang, dann kann man das alles zeigen. Aber es gibt ja, ich halte es nicht für einen Zufall, es gibt eine der fantastischsten, besten modernen Architekturen in der ganzen Widersprüchlichkeit. Das einzige Haus, das Ludwig Wittgenstein als Architekt oder Ingenieur entworfen hat, er hatte ja seine Ingenieurausbildung, war eben dieses Haus Wittgenstein in Wien im 3. Bezirk mit allen Widersprüchen, weil das keine Serienfabrikation war. Aber da könnte man sagen, dieses Gehäuse der Architektur, das ist wie das Gehäuse der Sprache. Also da gibt es einen intimen Bezug zwischen dem, was man Moderne nennt, die Sprachkritik von Karl Kraus, die Dekonstruktion der psychischen Illusionen durch Sigmund Freud, die linguistische Analyse der Konstruktion des Denkens und Redens bei Wittgenstein und die moderne Architektur, das gibt einen intimen Zusammenhang, den man wirklich in diesem Kulturwandel studieren kann. Das ist kein äußerlicher Stilismus. Und ich sage das deshalb mit so großer Insistenz, weil ich glaube, dass die Postmoderne, pauschal gesprochen, hat enorme Verdienste gegen eine monokulturell gewordene, degenerierte Moderne. Sie hat aber vollkommen Unrecht, wenn sie das Programm der Moderne so verkürzt, wie das oft getan worden ist. Übrigens nicht durch Jean-François Lyotard als einen der großen Protagonisten und auch nicht durch viele andere, aber doch durch genügend viele, die einfach sagten, Moderne, das ist Internationalismus, das massakriert die kulturelle Vielfalt, eben im Namen der Universalität, da steckt ja ein Problem drin, das ich bei der Minimal Art hier abgehandelt habe, aber die Moderne war eigentlich nicht geartet, abgesehen davon, dass es da ja auch viele Quellen gibt, weil seltsamerweise der weiße Würfel der Architektur, dieser dogmatische White Cube, ja, der dann im Museum angewandt worden ist, der weiße Würfel der funktionalen Architektur, den man in Westeuropa dann zu Recht mit Gropius und Corbusier in Verbindung brachte, ist natürlich eine traditionale mediterrane Architektur im maghrebinischen Sprachraum übrigens, und von dort kommt das. Man kann das ganz eindeutig zeigen. Der junge Corbusier reist durch Tunesien, zeichnet diese Häuser, die sehen schon aus wie Gropius Villen, ja, die er zeichnet, die er vorfindet in Marokko und Tunesien. Also das heißt, auch da gäbe es noch andere Dinge dazu zu sagen. Also gut, konstruktivistisches Programm hier, Gebäude anders, eine historische Aufnahme, schwarz-weiß. Das heißt, ähnlich jetzt wieder wie im wirklichen radikalen in der Renaissance-Architektur, bei Brunelleschi zum Beispiel und anderen. Dort war es auch so, dass alles, was außen sichtbar wird, auf die innere Gliederung verweist. Das war im Grunde schon ein progressives Renaissance-Ideal, das dann später eben historistisch transformiert worden ist. Aber im Grunde war der Raum der Renaissance-Architekten einer, der seine innere Gliederung als Gestalt auch außen sichtbar werden lässt. Und nichts anderes ist jetzt auch diese Architektur, die eben die Funktionalitäten auch als eine Gestalt erscheinbar macht. Und man hat wirklich das Gefühl jetzt gehabt, jetzt nochmal zur Frage des Sozialen, also diese Wirkung, dass jemand, der dort arbeitet oder der das betrachtet, eben sofort merkt, dass hier andere soziale Kräfte im Spiel sind, seitens der Architektur eine andere Erfahrung. Keine Repräsentationsarchitektur, sondern eine Nützlichkeit, die dann auch steht für so etwas wie Gesamtarbeit, gesellschaftliche Gesamtarbeit, Kooperation. Und dazu gehört dann natürlich auch die Erfahrung dieser berühmten Transparenz, also dieses Innen-Außen-Problem, das ja durch die Passagenarchitektur erstmals in Paris seit 1820 erfahrbar geworden ist, also wenn Außenräume in Innenräume verwandelt werden, dadurch, dass Straßenzüge überdacht werden und dann dieses Licht etwas ist, was Walter Benjamin übrigens in seinem Passagenwerk über lange Jahre beschäftigt hat, also dieses kollektive Träumen oder dieses Aufwachen der Kollektive in solchen Innenräumen, die zugleich Außenräume sind, das hat man sehr früh metaphorisiert, also verbildlicht im Hinblick auf die Kräfte eines neuen Kollektivs, das selber konstruktiv geworden ist. Also es geht hier nicht um, es geht dabei nicht um eine Dogmatik von Materialien, also Stahl oder Glas oder nicht ein Kanon der Mittel, ähnlich wie bei Mondrian, der sagt, ich lege Farben fest, ich lege jetzt Materialien fest. Man muss es verstehen als ein Versuch, etwas zu fassen mit diesen Prinzipien. Ja? Also, dann wurden halt auch solche Dinge entwickelt wie gläserne Treppenhäuser hier. Also man stülpte dann bestimmte Funktionen, die immer verborgen waren, nach außen. Also auch die Nutzteile konnten sichtbar gemacht werden. Daran merkt man ja schon, so etwas ist jetzt kein Funktionalismus in einem klassischen Sinne, sondern das ist eine ästhetische Entscheidung, dass man genau die Erschließung über die Treppen hier vorstellt, akzentuiert und dadurch auch eine Nutzung sichtbar macht, also etwas öffnet, etwas ausstellt, etwas erfahrbar macht. Das war übrigens eine Architektur, die Modellcharakter hatte. Das ist ein Bürogebäude wieder von Gropius und Meyer für die Werkbundsausstellung in Köln. Übrigens 1914 wurde das gebaut, hier auf einem Gelände in Köln und dann nach Ausstellungsende wieder abgebaut. Also wir befinden uns immer noch, ich zeige Ihnen jetzt als erstes ein paar Architekturen von Walter Gropius, um Ihnen hier diesen Zusammenhang zu erörtern, auch im historischen Werten. Das berührt zuweilen das Bauhaus, aber noch nicht im engeren Sinn. Ich gehe dann nachher anschließend gleich entsprechend darauf ein, um Ihnen das darzustellen. Also das ist das Stadttheater in Jena von 1922. Das ist jetzt schon natürlich eben auch nichts, was ein funktionaler Automatismus wäre, sondern das sind Gestaltungsprinzipien, die jetzt ganz klar auch etwas zeigen wollen. Aber in einem Stil, der eben Raumbegrenzungen ästhetisch setzt, ohne sie jetzt in ein Dekor des ornamentalen Typs zu verwandeln. Das Vestibül dieses Stadttheaters in Jena ist dann so gestaltet und Sie haben sofort einen sprechenden Eindruck in Bezug auf die Möglichkeiten, die sich hier bieten. Das wäre vielleicht noch der traditionelle Typ, ja, Stadttheater, aber nach anderen Prinzipien, wie das Opernhaus in Essen von Alvar Aalto oder so etwas, also moderne Bauten, die jetzt für eine Theater, Oper, was auch immer, die das Ganze nach anderen Prinzipien einrichten als die historistische Architektur, eben als das Opernhaus in Wien oder auch das Burgtheater in Wien das suggerieren. Also der Aspekt zum Beispiel der Maschine, ja, Es gibt bei Corbusier dann viel, übrigens viel theoretischere Grundierungen und programmatische Beschreibungen als bei Gropius. Ja? Corbusier war ja der theoretisch anspruchsvollste Kopf und er spricht dann ja eben auch von einer Physik der Bedürfnisse oder von der Maschine. Die Maschine wird jetzt natürlich zu einer Herausforderung, auch nicht nur symbolisch, sondern man versteht das Wohnen im maschinellen Zusammenhang, die Wohnmaschine, man könnte auch sagen die Theatermaschine oder die Opernmaschine. Davor scheut man sich nicht, Ausdrucksmöglichkeiten zu finden für diese Überzeugung. Aber eigentlich war der interessante Typ, waren dann natürlich zum Beispiel Siedlungen. Und das ist eine Siedlung, die gebaut worden ist in Karlsruhe. Diese Siedlung in Dammerstock 1929. Und da sehen Sie auch ein Prinzip, dass man eben, wenn ich über moderne Architektur generell reden würde, das ist jetzt alles bezogen auf Gropius und dann das Bauhaus und den Konstruktivismus, da müsste man auch wieder Le Corbusier hier dazu nehmen. Vielleicht mache ich das auch noch, weil das vielleicht doch sehr wichtig ist, um zu sehen, dass hier eine Synthese von Kultur und Natur angestrebt wird, also angeeignete Natur und gleichzeitig als funktionale Naturtransformation verstandene Kultur des Menschen. Die werden zu einer Synthese gebracht, dann eben deshalb die Gärten, also innen, außen, die Serialität unvermeidlich. Also ob man das der modernen Architektur vorwerfen will, ist ja wieder eine andere Frage, aber das müsste man mal dann zunehmend erklären, wie man für 6 Milliarden Menschen auf dem Planeten bauen soll, wenn man meint, dieses ablehnen zu wollen. Das ist eine echte Herausforderung, die natürlich überhaupt nicht gelungen gelöst worden ist, bis heute eigentlich, höchstens in Ansätzen. Das ist eine ganz eigene Diskussion. Also wie kann man das machen auf einem begrenzten Raum Kölns für 1,1 Millionen Menschen Wohnraum zu bauen, der dann mit Arbeitsmöglichkeiten verbunden ist und so weiter. Wie soll das gehen? Darauf versuchte man Antworten zu finden. Gleichzeitig sollte das also ein Gefühl ergeben, das war so eine der Antworten, das ist eine andere Aufnahme aus derselben Siedlung. Also nach welchen Prinzipien soll man das bauen? Man sollte sich als Einzelner in einem Kollektiv wohlfühlen. Das heißt, man wollte sich auch positiv identifizieren als Einzelner mit einem Kollektiv. Jetzt kann man sagen, gut, ohne Serialität geht das nicht. Interessanterweise hat sich das Konzept von Adolf Loos nicht durchgesetzt. Es gibt übrigens eine Reihe von Werkbundsiedlungen. Der Werkbund war ein Vorläufer des Bauhauses als eine Gestaltungsinitiative, 1907 gegründet, progressive Unternehmer, progressive Architekten. Und es gab dann in den 20er Jahren Mustersiedlungen, zum Beispiel in Stuttgart, die Weißenhof-Siedlung. Und es gibt auch welche in Prag und an anderen Orten, auch Berlin gibt es Relikte. Solche Mustersiedlungen, die man realisierte, wo die besten Architekten der damaligen Zeit also alles Einzel- oder Doppel-Einfamilienhäuser bauten mit Grün drumherum. Und Adolf Loos war der Meinung, also das revolutionäre Bauen müsste sozial ermöglichen, dass man einen Palast für Arbeiter baut. Oder die Villa. Jeder Proletarier muss in einer Villa wohnen können. Das ist sicher progressiv und klingt unglaublich gut, aber man muss sagen, so viel man von Adolf Loos hält, eine simple Hochrechnung des Raumbedarfs dieser Konzeption zeigt, wie der Vorschlag ist schwachsinnig. Er geht nicht. Und deshalb hat man dann begonnen, natürlich nichts anderes zu machen. Und da hat Corbusier übrigens extrem gute Vorschläge gemacht, also die interessant sind bis heute. Diese Unité d'habitation zum Beispiel. Das ist nämlich nichts anderes als ein Übereinanderstellen dieser Adolf Loos'schen Einzelarbeiterwillen. Ja? Weil man sagte, hör mal, lieber Adolf, das geht nicht, rechne doch mal Platzbedarf und so, du hast die ganze Welt schon verbraucht, bevor du überhaupt für irgendjemanden irgendetwas gebaut hast. Es geht nur so, dass wir deine Villen übereinander stellen oder ineinander schieben. Ja, und dann kommt man halt auf solche Gebilde. Sind die diskutabel, nach welchen Prinzipien? Das ist ein großer, wie ich meine, produktiv gebliebener Streit bis heute. Klar, Gartenstadt, alle diese Tendenzen, die da noch eine Rolle spielen in Bezug auf Wohnen im Grünen. Ja, und wo ist jetzt die Industriemaschine? Also können die Menschen dort arbeiten, wo sie wohnen? Das wäre ja übrigens das einzig ökologisch Sinnvolle, dass man dann später erst sagte, nicht das Wohnen im Grünen und dann möglichst mit 3 Autos pro Familie, egal ob sie jetzt in einer Villa wohnen oder im Reihenhaus, zur Arbeit fahren müssen oder zum Einkaufen fahren müssen oder die Kinder in die Schule fahren müssen oder was auch immer, ja. Das heißt, dann verschiebt man das auf den Energiebedarf. Gibt es dafür Konzeptionen? Und das ist auch die Schwachstelle der ganzen modernen Konzeption, wo sich dann viele ökologische Architekten dagegen richteten, weil das ökologische Prinzip ist die Einheit von Arbeiten und Wohnen. Und nicht wie bei Corbusier, dass man sagt, das ist getrennt, es gibt 3 Prinzipien. Es gibt die Industriestadt oder die Bürostadt, die Arbeitsstadt und es gibt die Wohnstadt und dazwischen gibt es Verkehr. Ja? Also die Konzeption kann nicht funktionieren, das wäre eine weitere Diskussion. Also damit hätte man sich dann auch beschäftigt im Kontext des Funktionalismus. Ein solcher Grundriss zeigt uns aber, dass versucht worden ist, eine Variation mit einer Serialität zusammenzudenken und das vom Menschen Gebaute, nämlich Häuser und Kultur, mit dem Prinzip in der Natur in Verbindung zu bringen. Ein weiterer Entwurf von Walter Gropius aus den 20er Jahren ist dieser Entwurf für das sogenannte Totaltheater 1926. Da gibt es sehr schöne Zeichnungen, Grundrisse. Eigentlich eine multisensuelle, würde man heute vielleicht sagen, multisensuelle Eventmaschine oder Sensationsmaschine eines Theaters. Das wollte ich Ihnen zeigen, nur kurz als einen Hinweis mit sehr aufgelösten Räumen, mit einer Gesamtmaschinerie der Performance von dem, was dann Theater hier experimentell möglich machte. Dann gibt es einen berühmten anderen Entwurf, der auch realisiert worden ist in dem Fall in Dessau, nämlich das Arbeitsamt von 1927 bis 28. Das hat man heute ja anders gelöst, nämlich bürokratisch. In der heutigen Zeit gibt es ja eine ganz andere Regelung. Aber das Arbeitsamt, das ist also der Ort, wo man als Arbeitsloser hingeht und sich arbeitslos meldet und die Arbeitssuche wieder aufnimmt oder auch Arbeitslosengeld bezieht erstmal oder die Berechtigung zum Arbeitslosengeld und so weiter. Also ein gerade auch in den 20er Jahren extrem akzentuierter Ort. Und Gropius hat folgende Überlegung angestellt. Also er hat gesagt, gut, das war ja damals in der Massenarbeitslosigkeit auch ein Thema und hat dann gesagt, man muss das so machen, dass die Menschen, die hier reingehen, sich nicht im Gefühl wähnen müssen, dass sie eine große Masse bilden. Ne? Sie sehen hier wunderbar Architektur als psychohygienische Manipulationstechnik. Das Gestaltungsprinzip ist tatsächlich durch die Wölbung, dass es nie das Gefühl gibt, weil die Menschen werden hier also verteilt in verschiedenen Kreisen, so dass im Grunde der Sichtkontakt sich immer nur auf kleinere Gruppen beschränkt. Auch wenn hier eine Masse von Menschen sich arbeitslos meldet, ist es nicht der Uterus des Peterplatzes zum Beispiel, ne, in Rom, des Doms von San Pietro, ja, der uteral gefasste Massen, sondern genau das Gegenteil. Durch die konvexe Krümmung werden die Menschen dezentriert verteilt. Also politische Ikonografie der Architektur nach diesem Prinzip. Das heißt eben auch Funktionalismus. Also nicht eben nur die Materialien, sondern die Entscheidungen, die dann eben funktional umgesetzt werden. Eine Aufnahme aus der früheren Zeit, eben das Arbeitsamt in Dessau. Das innen sah das dann so aus und man sieht ja auch schon die Idee, dass die Erfahrung nie die ist, dass man sich hier als Einzelner mit riesigen Massen gemeinsam befindet. Man wird eigentlich funktional verteilt wie in einer bürokratischen Effizienzmaschine eigentlich. Also die Erfahrung ist ja nicht das existenzielle Schicksal, mit anderen Massen zusammen verraten zu werden, sondern als Fall rational, ja, traktiert zu werden. Das ist eine hochideologische Architektur, natürlich. Also das war die Entscheidung. Und das zeigt ja auch schon die Wahl der ja, Möglichkeiten bei Gropius. Was er auch gemacht hat, ist Automobile entworfen, zum Beispiel die Adlerlimousine, über die jetzt wenig zu sagen ist, die sich ja offensichtlich auch nicht nur nach funktionalen Gesichtspunkten im Sinne von wirklichen Funktionalismen ergibt. Oder dann etwas extrem Interessantes, was dann später auch studiert worden ist im Zweiten Weltkrieg, hier ein Ausstellungssystem von 1932, also vorfabrizierte Wände, die zu einem Ausstellungssystem zusammengesetzt werden konnten. Und das wurde dann später auch zu einer Containerarchitektur weiterentwickelt. Übrigens auch von Gropius im Exil. In den 40er Jahren gibt es Entwürfe von Wohncontainern, die schnell aufgestellt werden könnten in Katastrophen- und Krisengebieten. Ja? Seien es Krieg, seien es Naturkatastrophen. Also wirklich vorfabrizierte, leicht transportierbare Elemente, die die primäre Funktion des Hauses haben, Schutz und so weiter. Also sowohl wärmetechnisch wie auch Kälteschutz, aber auch Unterbringung, Stabilität. Das wäre eine typische Herausforderung für die moderne Architektur. Ja? Die für solche Zwecke geschaffene, innerhalb kürzester Zeit möglichst von Laien aufzubauende, ja? Also vorfabrizierte Baukastenarchitektur, das war eine der nobelsten Herausforderungen der modernen Architektur. Da kriegt man einen solchen Einblick in Funktionalismus. Aber natürlich ist das eigentliche Prunkstück der Architekturen von Walter Gropius ist natürlich in Dessau 1925. Siedelt ja das Bauhaus von Weimar nach Dessau und durch die sozialdemokratische Kommunalpolitik bekommt dann auch Gropius Aufträge nicht nur für das Bauhausgebäude, sondern auch für Studentenwohnheim, das ja im Bauhaus integriert war. Das war eine Campus-Universität, wenn Sie so wollen, oder Campus-Hochschule, aber dann auch für Villen, Doppelvillen, Einfamilienhäuser und so weiter, für Professoren, Angestellte und auch weitere Leute in Dessau. Das war sein eigenes Wohnhaus, das gibt es nicht mehr, das ist zerstört. Und hier sehen Sie rechts das Bauhaus mit dem Trakt der Werkstätten. Und interessant ist, hat auch immer wieder dann zu Kontroversen Anlass gegeben. Ich sage das nur, ohne dass das irgendeine Anspielung sein soll. Also das hier ist das Studentengebäude, das ist das Werkstattgebäude, das ist das Lehrgebäude und hier im Verbindungsgang sind dann Direktion und Ähnliches angebracht. Das hat also eine ganz klare funktionale Typologie und das Interessante ist, es war auch eine Gestaltung für genau das, was Sie jetzt sehen, was Sie sonst nicht sehen, nämlich Luft, Vogelperspektive. Der Blick aufs Bauhaus mit dieser Asymmetrie der Drehung eines Kreuzes. Das ist ja nicht ein Hakenkreuz, aber die Kreuzemblematik in den 20er Jahren war schon interessant als eine solche hier emblematische Fügung, wie ein rotierendes Gebäude. Malevich hat natürlich Pate gestanden, oder auch Lisicki mit seinen Pro-Unovis-Architekturen. Das heißt, es gibt eine ganz klare funktionale Entscheidung, Wohnheim, Lehrgebäude, Werkstätten und Verwaltung. Wie sind die miteinander verbunden? Sie sind morphologisch von der Erscheinung her unterschiedlich ausgestaltet, auch eben von oben dann von der Sichtbarkeit. Das Ganze sollte jetzt aber auch so etwas inkorporieren wie eine orbitale Architektur, die schwebt oder sich dreht. Ja? Selber eine Maschine, die sich dreht mit Teilen, die ineinander greifen. Also, wie gesagt, dieses Gebäude, interessant, 1925 wird es möglich für ein Reformbemühen, einen Ort zu finden, eine neue Architektur, wo ja auch das, was gelehrt wird, dort ja auch schon möglich gemacht wird, eben durch die Realisierung dieser Prinzipien, die dort auch in der Ausbildung dann angeboten werden. Ich sage dann gleich nachher etwas dazu. Ich möchte Ihnen einfach hier eine andere Aufnahme. Ich möchte Ihnen dann einfach noch sagen, mit einem harten Schnitt allerdings, wie dieses Prinzip eben der Konventionalisierung der modernen Architektur sich ablöst, wenn es in anderen Kontexten benutzt wird. Also das Bauhaus hat eine extreme, als Gebäude meine ich jetzt hier, dieses in Dessau, das hat eine extreme Präzision und eine extreme Qualität. Es hat sich dann herausgestellt, Gropius musste dann auch emigrieren oder ist emigriert, nachdem ihn die Nazis nicht wollten. Er hat sich ja durchaus den Nazis andienen wollen. Übrigens Walter Gropius mit dem Bauhaus nur nebenbei gesagt, also was heißt schon nebenbei gesagt. Vieles an der Ideologie hat auch den Nazis durchaus gepasst. Das ist leider schmerzlich zu sagen, aber wir dürfen uns nicht betrügen über diese Tatsache. Gropius konnte sich eine Weile lang durchaus vorstellen, mit dem Bauhaus auch halt für die Kräfte zu arbeiten, die also eine Erneuerung versprochen haben. Aus meiner Sicht vollkommen grotesk und unverständlich, aber so war es halt mal. Und dann ging das eben doch nicht und es war klarerweise aussichtslos und er war ja dann auch nicht mehr Direktor des Bauhauses und ging dann in die USA und hat dort versucht, die unter anderem in Chicago die Prinzipien weiterzutragen und in New York und hat dann wieder in Europa gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. In Berlin, im Hansa-Viertel zum Beispiel, in Berlin, oder dann eine ganze Siedlung oder Teile einer Siedlung, Britz-Bukow-Siedlung, ebenfalls in der sogenannten Gropius-Stadt in Berlin aus den 1960er Jahren, das heißt ja so, wo es eben auch ein Hochhaus gibt und so weiter. Das ist dann eigentlich die Art, wie in der Habitualisierung Bauhaus, Architektur letztlich jetzt inkorporiert, immerhin durch den Gründer des Bauhauses oder Gründungsdirektor des Bauhauses, dann in Prinzipien umgesetzt wird in einem anderen Kontext, die eigentlich schon ziemlich nahe dem stehen, was man dann eben ablehnte als Moderne im Sinne von Kaninchenstallarchitektur, Entfremdung, Kälte, seelenlose Maschine etc., wie immer das man dann konnotiert. Da gibt es also offensichtlich, das Lehrreiche ist eben, der konstruktivistische Appell kann nicht vereinzelt werden. Wenn es nicht gelingt, eine gesamte Kulturentwicklung mit zu prägen und es tritt nur auf, isoliert als Dekorum, Fassade oder Äußerlichkeit, dann ist das ein reiner Entfremdungszustand und wird eben sehr schnell zu dem, was man dann Bauwirtschaftsfunktionalismus nannte. Halt irgendwie modern, aber wesentlich diktiert durch die Fertigungstechnologien. Ja, man konnte höher, billiger, schneller bauen, solche Gebäude, mit den Prinzipien, die entwickelt worden sind in der Bauhaustradition, als wenn man es mit einer anderen Tradition hätte machen müssen. Diese ingenieurartige Fundierung war natürlich die leitende und das war auch die, die Erfolg hatte. Nur muss man eben auch dazu sagen, dass jeder Schüler von Gropius, der irgendwie aus dem Bauhaus kam und dann nach Europa zurückkam, sofern er in den USA war, also die wesentlichen Schüler von Walter Gropius haben nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von 15 Jahren das Zehnfache von dem gebaut, was Walter Gropius in seinem ganzen Leben gebaut hat. Also die wirklich erfolgreichen Architekten hier in der Bundesrepublik zum Beispiel haben natürlich hier in einer Weise auch diesen Funktionalismus trivialisiert, wo man sagen könnte, und das ist natürlich ein Problem, ja, hat man da die Prinzipien des Bauhauses verraten oder wird darin etwas, wie Ernst Bloch sagen würde, zur Kenntlichkeit entstellt? Also wird darin auch etwas sichtbar, wird darin etwas kenntlich, was eben in den Grundvoraussetzungen schon falsch war? Die Serialität, die Technologie, die ganzen Maschinenmetaphorisierungen, sind die wirklich geeignet? Gleichzeitig kann man feststellen, dass wesentliche Impulse der modernen Bewegung, gerade von Le Corbusier, überhaupt nie Realität geworden sind. Das müsste man aber im Einzelnen studieren. Und was ist jetzt durch diese Äußerlichkeit einer Fantasie, die man dann übernimmt, also Hochhäuser, Ansammlung, sogenanntes verdichtetes Bauen, vielleicht noch ein Schwimmbad oben auf der Dachterrasse für größere Gebäude. Das war ja so eine der Ideen auch von Corbusier. Sowas gab's. Ja, plötzlich findet man dann ein Schwimmbad. Das kann man aber dann doch nicht benutzen, weil, aus verschiedenen Gründen. Also, es bleiben dann nur Äußerlichkeiten. Sind jetzt diese Äußerlichkeiten eine Enthüllung des Programms, eine Entstellung oder auch eine Karikierung? Kann man das Programm der funktionalistischen Architektur gegen die Realität des Funktionalismus retten oder nicht? Das ist die Debatte, die geführt wird in der Architektur und im Städtebau bis heute selbstverständlich. Bis heute, vor allem in der schmerzlichen Differenz von Architektur und Städtebau. Das ist ja eines der großen Themen. Zum Beispiel, da sage ich jetzt doch einen Satz noch zu Köln, dass der Architekt Schwarz, der ja wunderbare Kirchen gebaut hat hier in Köln, und auch das wunderbare Museum an der Rechtsschule, ein großartiger Bau, gleichzeitig als Stadtbaumeister von Köln jämmerlich versagt hat. Jämmerlich. Jetzt kann das nicht daran liegen, dass er unfähig gewesen wäre, war er eben gerade nicht, zeigen ja seine gloriosen Bauten, da wo ein Architekt die Kontrolle hat über den Prozess, seine Qualitäten ausspielen kann, man hat den Eindruck, es geht nicht in dem Medium, so dass man eigentlich dann die Stadt Kölns nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das sage ich nur in einem trockenen Satz, da können Sie ja selber darüber nachstudieren und recherchieren, wenn Sie wollen, statt eine moderne Stadtgestaltung neu zu beginnen nach 1945 in Köln, fiel der Sozialdemokratie nichts Besseres ein, als die Stadtbaupläne der Nazis rauszunehmen und die umzusetzen. Ja? Das ist leider die Realität dieser Stadt und so sieht es auch aus, von der Nord-Süd-Fahrt bis irgendwo hin. Diese ganzen Zerschneidungen der Innenstadt durch die großen Verkehrsachsen, das war von den Nazis ein politisches Instrument zur Zerschlagung der Kommunikation von Großstädten und zur Kontrolle. Und die Sozialdemokraten wussten nichts Besseres zu tun, als das im Namen eines effizienten Nahverkehrs wirklich durchzusetzen. In den exakten Grundrissplänen der Nationalsozialisten. Gut, das ist ja unser aller Problem. Ich wollte das nur sagen. Was heißt das jetzt unter Stadtbaumeister Rudolf Schwarz? Großartiger Architekt, als Stadtbaumeister versagt, weil da wahrscheinlich ganz andere Kräfte im Spiel sind. Das ist das Problem. Das ist das Problem weltweit heute. Nach welchen Prinzipien soll man das machen? Da werden übrigens ganz andere Modelle interessant, zum Beispiel lateinamerikanische, die nie vorgesehen waren, natürlich im Bauhaus. Denn Bauhaus war professionelle, höchst ausgebildete Eliten, arbeiten im Dienste des Gemeinwohls, ja, in der Gesellschaft. Nicht für den Staat, sondern in der Gesellschaft. Für die Gesellschaft, das ist der Sinn der Ausbildung. Das würde auch niemand bestreiten. Gerade das ist der Sinn der Ausbildung. Damit hat man alles in allem nicht nur gute Erfahrungen gemacht, sagen wir es ganz vorsichtig. Und das Interessante ist, Sie kennen ja die Favela, also Elendsviertel, das ist aber schon eine ganz miserable Übersetzung. Das Wort Favela geht auf ganz was anderes zurück, aber das ist jetzt egal, dazu umständlich. Favela, diese Blechhütten, zum Beispiel Rio de Janeiro, eine wunderbar gelegene Stadt mit diesen etwa 11 Millionen Einwohnern. Davon leben 6 Millionen illegal. In irgendwelchen Bricolage-Selfmade-artigen Architekturen. Jetzt hat dieses Bild ist natürlich bereits extrem schief. Es sind nicht nur diese Blechhütten, die man zum Beispiel aus wunderbaren Filmen wie Orfeo Negro kennt, ja. Großartiger Film, der in diesen Favelas spielt, die ja wirklich an den schönsten Hängen Rios gelegen sind. Also die Armen wohnen erstmal landschaftstopografisch in Rio viel schöner als alle anderen. Nur an solchen Abhängen, sobald es regnet, rutscht das Ganze runter, es ist extrem gefährlich, man sollte dort nicht bauen etc. Wir kennen dieses als Favelas, ja? Blechhütten, ganz ärmlich. Jetzt, in den letzten Jahrzehnten hat man in Brasilien ganz andere Konzepte verfolgt. Man hat nämlich Kompromisse gemacht. Es gibt unter Favela heißt heute nicht nur dieses, das gibt es auch immer noch in der Tat mit allen Problemen, die damit verbunden sind, die ja niemand leugnen will. Aber dass es überhaupt halbwegs funktioniert, ja, oder in einer Stadt dann anders wie Sao Paulo, ist ein ganz anderes Phänomen, 20 Millionen Einwohner, 75% der Gebäude sind illegal ohne Baugenehmigung gebaut worden in Sao Paulo. Ja? Jetzt, wie geht das? Geht das irgendwie und wo sind die Grenzen? Gehen wir zurück nach Rio de Janeiro. Jetzt gibt es weite Strecken, die man dann vom Flugzeug aus auch sieht. Plötzlich so ganz breite Siedlungen. Und das ist auch immer noch Favela-Architektur, auch wenn es jetzt so ist, dass in den letzten Jahrzehnten die öffentliche Hand, also die Stadtverwaltung, hat Straßen vorgeplant, Wasseranschlüsse gemacht, Kanalisationsanschlüsse, Elektrizität gelegt und Baumaterial hingestellt. Also Backsteine auch, nicht immer nur Holz und Blech. Und die Menschen, die, und dann haben sie gesagt, Macht, organisiert euch. Ja? Und diese Bauten haben eine ganz andere Qualität als die wirklich entsetzlich gefährlichen Favela-Architekturen mit ihren ganzen Hygieneproblemen. Das heißt, es gibt neben diesen exponierten Favelas, die man immer wieder sieht, gibt es etwa 3 Millionen Menschen, vielleicht auch 4, die in Rio de Janeiro so wohnen, wie wir das hier von Vierteln kennen, also wo sie prima vista auf den ersten Blick überhaupt nichts Seltsames feststellen. Aber dann merken, dass das auch Favela-Architektur ist, die jetzt aber gestützt und geschützt wird vom Staat als eine staatlich anerkannte Illegalität mit einer Teilinfrastrukturversorgung. Und dieses Modell ist intelligent, bis jetzt in diesem Kontext und ist etwas ganz anderes. Denn dort gestalten nicht die Profis, ja, sondern die Menschen selber, aber sie kriegen wesentlich mehr Hilfen. Und das scheint auch funktional nicht schlecht zu funktionieren bis jetzt. Also, so ein Modell ist überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Später gab es in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich partizipative Modelle und so weiter. Ich weiß, es gibt ganz viele Initiativen, aber in der Bauhaus-Tradition war es, die bestausgebildeten Profis entwickeln großflächige Konzepte, also Megamaschinen der gesellschaftlichen Erneuerung und setzen sie durch. Und wenn man sieht, was von Gropius übrig geblieben ist, würde man ja sagen, aha, in gewisser Weise ein Problem, das auch sichtbar wird als ein Problem. Und nicht nur 60er Jahre und so weiter, sondern auch wirklich ein verfehltes Problem. Denn wenn es eine Chance gab, in Deutschland zum Beispiel die Moderne zu realisieren, dann natürlich nach 1945, nicht gleich, also die Jahre dieses Elends und des Übergangs, die mussten ja anders bewältigt werden, die sind ja auch bewältigt worden. Aber irgendwann gab es die Frage, nach welchen Prinzipien, wie wird jetzt neu gebaut? Und die Chance ist natürlich verpasst worden, egal aus welchen Gründen. Die moderne Architektur ist also nur in den schlechtesten Zeiten dann hier sichtbar geworden. Und daneben gab es natürlich großartige Bauten, die dann wie Monumentalcharakter hatten, Denkmäler eigentlich, architektonische Denkmäler der Moderne. Hier in New York im Hauptsächlichen, aber war das auch Chicago. Gut, was man auch kennt, folgendes: Marcel Breuer, der Sessel Vassili. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Dinge explizit übers Bauhaus sagen. Und ich hoffe, dass diese lange Umwegdarlegung jetzt uns hilft, das sehr gut zu verstehen, wie sich das abgespielt hat. Es gibt eben nicht das Bauhaus, obwohl man so redet. Wenn man genauer hinschaut, muss man differenzieren. Der Ursprung war klar, das Bauhaus in Weimar ist 1919 eröffnet worden als Zusammenlegung der Königlichen Kunstakademie mit der Kunstgewerbeschule. Das war organisatorisch vorbereitet von Henry van de Velde, realisiert dann mit dem Gründungsdirektor Walter Gropius. Das war die Idee, diese abgehobene Akademie und die handwerklichen Berufe zu vereinigen in einen neuen Organismus. Das muss man wissen, das war die Grundidee. Jetzt Bauhaus, es gab drei Direktoren, Walter Gropius von 1919 bis 1928, Hannes Meyer, EY geschrieben, 1928 bis 1930, Ludwig Mies van der Rohe 1930 bis 1933. Also Gropius am längsten, dann aber noch zwei ganz unterschiedlich geartete Direktionszeiten. Man kann unterscheiden, muss unterscheiden, immer noch trivial nach Standorten. Klar, Weimar 1919 bis 25, Dessau 1925 bis 1932 und dann noch ein Jahr Umzug nach Berlin, dann absinken in die Vergessenheit, hätte ich jetzt erstmal gesagt, aber es wurde dann auch aufgelöst. Jetzt am interessantesten ist, wenn man nach programmatischen, inhaltlichen Gesichtspunkten Phasen unterscheidet. Und das finde ich das Wichtigste. Und da kann man Folgendes sagen. Die erste Phase war expressionistisch, individuell, mit Rekurs auf das Handwerk. Wir kommen gleich noch drauf. Das war auch die Zeit von Johannes Itten mit seinem Vorkurs. Das war auch das Programm von Gropius. Durchaus getragen expressionistisch von einer Erlösungssehnsucht. Man bildet eine neue Gemeinschaft, wie die Bauhütten im Mittelalter. Deshalb hieß es ja auch Bauhaus, sehr eng an Bauhütte. Autonomer Organismus, der sich selber organisiert, im Dienste der besten Bauaufgaben der damaligen Zeit, auf der Basis einer Erneuerung des Handwerks. Das war die erste Phase. Man kann sagen, die geht etwa bis 1921. 1922 tritt etwas anderes ein, nämlich eine Fundierung einerseits im Handwerk, das wird ja die ganze Zeit bleiben, aber dann vor allem die Analyse formaler, universalsprachlicher Gestaltungselemente, zum Beispiel die Versuche einer bildnerischen Elementargrammatik. Und das ist die Zeit, in der Wassily Kandinsky eintritt, aus Russland kommend, den Vorkurs neu gestaltet, anstelle von Itten, und gleichzeitig auch Theo van Duisburg beigezogen wird, also vom Destail, da fließt das zusammen, 1922 bis 1924. Das wäre eine zweite Phase. Die bleibt dann durchgängig, was den Vorkurs anbetrifft, eigentlich bis 1931 mindestens. Wassily Kandinsky und Paul Klee sind die Leute, Professoren, die am längsten am Bauhaus überhaupt unterrichten. Fast 10 Jahre jeder gleichzeitig. Und kümmern sich um den Vorkurs, also die Schulung in eine elementare Ausdrucksfähigkeit auf einer philosophischen Grundlage mit neuen Gestaltungsprinzipien. Das ist auch tatsächlich etwas vom Interessantesten als künstlerisches Experiment im 20. Jahrhundert, ohne Zweifel. Die dritte Phase setzt etwa 1924 ein und die hat es schlicht mit der, einmal personell mit der Ankunft von Laszlo Moholy-Nagy, also Moholy-Nagy geschrieben mit Y, ja, Moholy-Nagy, 2 Y, Moholy-Nagy ausgesprochen, ungefähr. Ich kann kein Ungarisch, aber das habe ich gelernt von entsprechenden Hinweisen. Das ist die personelle Ankunft. Moholy-Nagy kommt, der sich extrem interessiert für technische Bildmedien, für Technologieforschung, Bildwirkungsforschung. Und erst hier beginnt eigentlich die Öffnung zur industriellen Maschine. Fotografie, Film, aber auch Industrial Design, Designproduktion. 1924 bis 28 dauert das, etwa 1926 wird dann Gropius auch wirkliche Programme schreiben für die Vereinigung des Bauhauses mit der Industrie. Dann tritt die Handwerksorientierung zurück und man öffnet sich gegenüber der industriellen Maschine. Also Laszlo Moholy-Nagy hat eine unglaubliche Bedeutung für das Bauhaus und die Umorientierung. Dann gibt es die vierte Phase, verbunden mit Hannes Meyer, auch wieder mit einer Person. Da gibt es natürlich auch Streitereien entsprechende, aber Hannes Meyer realisiert die radikalste Wendung im Bauhaus von 1928 bis 1930. Das ist eine analytische Phase, gleichzeitig eine gesellschaftspolitische Radikalisierung. Hannes Meyer versteht Bauen als biologische Funktion zur Selbstversorgung des befreiten Menschen. Das heißt auch sofort übersetzt, aha, marxistisches Programm. Und tatsächlich ist Hannes Meyer sozialpolitisch extrem arrangiert. Engagiert. Arrangiert hat sich Gropius in viel stärkerer Weise, wollte ich eigentlich sagen, nämlich in einer gewissen Ambivalenz. Gropius hat sehr lange einfach in Weimar die Leute beruhigt. Er konnte es auch gut mit den Kräften der Gesellschaft und hat gesagt, wir machen hier eine ganz exquisite Erneuerung des Gestaltungsgedankens auf einer sehr, sehr elementaren Ebene. Das war immer das, was er in der Öffentlichkeit erzählte. Was dann gemacht wurde im Bauhaus, waren zum Teil ganz andere Dinge. Und Gropius hat das gedeckt. Also, wenn ich vorher sagte, Gropius hat sich den Nazis angedient, dann ist das sozusagen der schlimmste Fluchtpunkt der Pragmatik im Sinne des Verwerflichen. Aber Gropius hatte extreme Fähigkeiten als Direktor, nämlich widerstreitende Kräfte wirklich unter eine Synthese zu bringen und auch das Programm zu fördern. Ohne Gropius und seine Schlitzohrigkeit oder seine Kompromissbereitschaft oder seine situative Korrumpierbarkeit, das ist egal, wie Sie das übersetzen, ich nehme das jetzt alles positiv, ohne Gropius hätte es das Bauhaus niemals gegeben. Ja, es wäre nicht möglich gewesen, auch nicht in der Entwicklung. Er hatte eine Fähigkeit, A zu predigen und dann doch B zuzulassen, worüber er dann aber nichts gesagt hat. Und insofern weiß man nie genau, wie seine programmatischen Schriften, die Manifeste, die Veröffentlichungen, ob die jetzt wirklich buchstäblich zu nehmen sind oder halt eben auch indirekt, so als Manifestationen eines Umwegs. Bei Hannes Meyer ist das anders. Hannes Meyer ist ein offener Politik, also er ist Architekt, der ein radikaler Modernist, viel radikaler als Gropius. In dieser Zeit versuchte das Bauhaus auch wirklich praktisch tätig zu sein, also 28 bis 30 Lizenzen, Erfindungen zu machen, so wie dann die Verwertung des Wassily-Sessels von Marcel Breuer. Wassily, genannt zu Ehren von Kandinsky, ein Renner, heute übrigens mit einem Rechtsstreit, gerade in Deutschland, wer darf den nachbauen, wer nicht, was ist das echte Fake und so, das wird im Moment vor Gerichten verhandelt, immer noch für diesen Marcel Breuer-Sessel. Sicher eine Ikone der Moderne, so redet man jeweils. Hier sehen Sie die Montageanleitung. Also die Baubiologie, Hannes Meyer als radikaler Erfindungen, das Bauhaus soll jetzt Erfindungen tätigen, Architekturen hinstellen, Fabriken bauen, Technologieerfindungen machen, diese Erfindungen als Lizenzen verkaufen und davon leben. Er hatte den Traum, das Bauhaus soll ein sich selbst tragender operativer Mechanismus werden. Das ist ein nobles Programm und Hannes Meyer selber ist einer der ganz hochkarätigen Architekten der dann, sagt das nur kurz, eine Vorgeschichte hat in den 20er Jahren mit gloriosen Architekturentwürfen. Übrigens begonnen in der Gartenstadtbewegung, hat auch ganze Gartenstädte gebaut, noch um 1900, so historistisch angelegt. Aber schon in der Gartenstadtidee war immer ein politischer Architekt. Hat dann die Moderne mitgetragen in den 20er Jahren mit vielen Entwürfen, auch Zeitschriften, gebaut werden konnte relativ wenig, kam dann als Direktor ans Bauhaus, wurde dann rausgeschmissen, übrigens nicht zuletzt auf Betreiben von Gropius, der hinter den Kulissen die Fäden zog und diesen Marxisten weghaben wollte. Hannes Meyer reiste dann in die Sowjetunion und hat dort ganze Städte entworfen, die zum Teil auch realisiert wurden, ging dann nach Mexiko und hat für die Dritte Welt Städte entworfen und wurde dann aber, wie soll man sagen, kaltgestellt und kehrte dann in die Schweiz zurück. Er ist Schweizer von Geburt und wurde dort verfemt als Kommunist und hat tatsächlich die letzten 4 Jahre seines Lebens als Kolporteur zugebracht, er konnte nichts mehr bauen. Es gibt einen einzigen Bau, den er noch realisieren konnte, ein Kinderheim, sehr schönes, also modernes Beispiel, kriegte keine Aufträge, weil er als Kommunist und Marxist verschrien war und hat dann die letzten Jahre seines Lebens tatsächlich als Verkäufer verbracht mit irgendwelchem Krimskrams von Tür zu Tür. Ja? So, das ist die Karriere eines der wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Durchaus nicht untypisch für die politischen Probleme der damaligen Zeit, zumal mal in der Schweiz nach 1945 die Kommunisten und die alles, was vermeintlich Marxist hätte sein können, wirklich kalt stellte in der Gesellschaft, ja, ganz vehement. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder ein besonderer Aspekt. Also Hannes Meyer wird rausgeschmissen 1930 auf Betreiben von Gropius und als Nachfolgedirektor kommt Ludwig Mies van der Rohe und das ist eine Umwandlung des Bauhauskonzepts tatsächlich, denn das Bauhaus ist dann nicht mehr die integrative Gesamtgestaltung, sondern wird zu einer Architekturakademie umgebaut. Ludwig Mies van der Rohe will dann eigentlich wieder die Architektur als Mutter der Künste etablieren. Das ist für ihn das progressive Bauhausprogramm. Keine Gebrauch, keine freie Kunst, keine Gebrauchskunst, nichts. Keine Bühnen, kein Theater mehr, Schlemmer, universale Bühne, keine Wandmalerei, nichts, sondern nur noch Architektur. Das ist eigentlich eine Architekturfakultät. Zwar durchaus richtig gedacht, die Architektur ist in gewisser Weise die Mutter der Künste. Also das ist die Entwicklung und ich würde sagen, diese 5 Phasen, ja, das sind eigentlich die entscheidenden, die man auch inhaltlich benennen kann. Expressiv, handwerklich, dann universalsprachlich, analytisch, dann technisch funktional, Maschinen einbauen, dann Gesellschaftspolitik, Autonomie des Bauhauses, baubiologischer Materialismus, Funktionalismus als Selbsttragung und dann die Rückkehr zur Architekturakademie. Und wenn man das im Auge hat, dann kann man natürlich nicht vom Bauhaus reden. Ja? Dann merkt man, das sind also schon verschiedene, ganz komplexe Gebilde und es gibt natürlich auch Kontinuitäten. Also, das Ganze wird natürlich programmatisch vorgetragen durch ein Manifest 1919 als Programm, übrigens mit dem Titelholzschnitt von Lionel Feininger, der zeigt nichts anderes als eine gotische Kathedrale, als Kathedrale der Arbeit, so heißt das, ganz typisch. Und dieses Programm zeigt auch eine Hinwendung eben zum Handwerk und gleichzeitig eine in Dienstnahme aller künstlerischen Sparten für den Bau. Bau heißt jetzt Bau in der Gesellschaft, aber auch Bau der Gesellschaft, also das konkret Praktische. Die ganze Ausbildung war gedacht als Realisierung in praktischen Prozessen. Das Bauhaus war insofern eben eine Ausbildung, die versuchte, Aufträge zu bekommen, die realisiert werden konnten. Deshalb Dessau, auch das, also durch Gropius jetzt gebaut, aber das, also die eigenen Gebäude selber nach den eigenen Prinzipien realisieren zu können, wäre ein Auftrag, aber man versuchte Aufträge zu bearbeiten und die Ausbildung anhand dieser Aufträge zu organisieren. Ähnlich übrigens wie die Wiener Werkstätten und die Vorzeit, man hat die Hochschule für angewandte Kunst in Wien, deshalb heißt sie ja auch so, 1873, in den 1870er Jahren gegründet, für die neuen Bauaufgaben, die es gab in der Stadt Wien, unter anderem die Ring, Bauten, die ich schon erwähnt habe, aber vieles andere, hat man eine Hochschule gegründet, die wirklich die Ausbildung für diejenigen Berufe, die dann gleichzeitig auch schon als Aufträge in der Gesellschaft benötigt wurden, so eingerichtet werden konnten. Das war die Idee schon in Wien und das war auch die Idee vom Bauhaus. Also keine akademische Ausbildung, nichts einfach so für die grüne Wiese und nur für die Bildung, sondern immer konkret Aufgaben. Aufgaben realisieren, große Baukunst und so weiter. Und dann sagt Gropius, also dann auch relativ pathetisch, Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück, denn es gibt keine Kunst von Beruf. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Gnade des Himmels lässt in seltenen Lichtmomenten, die jenseits seines Wollens stehen, unbewusst Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen. Die Grundlage des Werkmäßigen aber ist unerlässlich für jeden Künstler. Dort ist der Urquell des schöpferischen Gestaltens. Also, Kunst ist das Ziel, aber Kunst ist, wie Gropius richtig sagt, nicht lernbar und nicht lehrbar. Da hat er ja auch völlig recht. Das ist so. Deshalb kann man Kunst nicht lernen, aber man kann Techniken lernen. Er sagte Handwerk. Und das führte dann eben zum Programm des staatlichen Bauhauses, dergestalt auch mit Satzungen, Grundsätze, also organisches Gestalten aus handwerklichem Können zu entwickeln. Vermeidung alles Starren. Das wäre jetzt physikalisch-biologische Programme, wie es vorhin auch schon angesprochen worden ist. Dann war das Ganze in Werkstätten organisiert und jeder Bauhaus, Schüler, Student machte eine Lehre. Im Bauhaus, er konnte aber auch außerhalb des Bauhauses eine Lehre machen, in allen traditionellen Handwerken eine Lehre, die man auch abschloss und dann später eben im Bauhaus fortsetzte in einer Art postgradualem Studium, wo man dann den Meisterbrief bekam, also vom Gesellen zum Meister werden konnte. Als Lehrling wurde man Geselle und dann konnte man Meister werden. Marcel Breuer war übrigens, der diesen Sessel entworfen hat, war ja einer der Studenten, der dann Meister wurde und später Lehrer am Bauhaus, wie Josef Albers beispielsweise und auch noch einige andere. Dann geht es aber auch um gemeinsame Planung umfangreicher utopischer Bauentwürfe, Volks- und Kultbauten mit weitgestrecktem Ziel. Also entschuldigen Sie, wenn ich 1919 das Wort Volks- und Kultbau höre, ja, als Programm des Bauhauses, dann hat man eine gewisse Affinität zu dieser ganzen Retro-Bewegung, die dann im Zeichen der Gotik sich auch natürlich irgendwann um deutsche oder germanische Nationalkultur kümmert. Das heißt, es gibt dort bereits programmatisch einen Berührungspunkt, der auch erklärt, wieso man von dieser Bewegung, die das dann ausschließlich machte, auch einiges erhoffte. Also handwerkliche Ausbildung und dann gab es eine zeichnerisch-malerische und eine wissenschaftliche-theoretische Ausbildung. Und das war so, wie im in einer Art Kreis organisiert. Ich habe das ja, ich kann Ihnen das hier zeigen, das ist besser. Also als Übergang wollte ich nur kurz erwähnen, dass man sich auf unterschiedlichste Weise mit der Gestalt des Menschen im Kosmos beschäftigte. Das ist eine Zeichnung von Oskar Schlemmer, Schema der Mensch. Das ist ein Unterrichtsangebot am Bauhaus. Also das war das, was man unter wissenschaftlich theoretisch verstand, der Mensch und die Kräfte des Organismus im Kosmos und so weiter. Aber in eigentlich einer Art Neuerfindung, die sehr stark durch die einzelnen Künstler geprägt war, wie in dem Falle von Oskar Schlemmer. Ich muss es aber zurückstellen, aber das ist der Traum des neuen ganzheitlichen Menschen, der holistischen Synthese, des Entwurfs des Menschen, der sich als Körper bewegt. Deshalb auch Schlemmers Bauhausbühne, die wirklich unter Einbezug auch asiatischer Quellen, Yin und Yang und so weiter, Mikro-Makros-Kosmos-Lehre aus dem alten Europa zu einer neuen Synthese führte, dass der Mensch die Kräfte der Natur als Gestalt an sich selber empfindet. Das war immer eine ganz starke Tendenz des Bauhauses, eine extrem interessante im Übrigen, die man auch bei Kandinsky sieht und auch bei Paul Klee, also die dort eben diese Entwürfe auch machten, also im Sinne der Selbsterfahrung gestalterisch. Das war sehr, sehr offen. Zwar sagte man eben Handwerk und das Ganze war in Werkstätten organisiert, aber es hatte sehr klare metaphysische Interessen oder utopische Interessen. Man wollte im Sinne einer Künstlermetaphysik eigentlich die Kräfte des Kosmos in künstlerische Experimente übersetzen. Das ist erstaunlich, wenn man das realisiert beim Bauhaus, das würde man sich heute nicht mehr getrauen. Also das könnte man gar nicht mehr formulieren, was dort wirklich die Leute beseelt hat. Und die Publikationen sind ja gut aufgearbeitet. Sie kriegen dann auch, wie gesagt, nochmal eine Liste, mit, wo auch die Verzeichnisse der Manifeste beschrieben sind und so weiter. Also das ist eigentlich das Schema im Bauhaus, folgendes. Sie sehen elementare Formenlehre, man lehrt die Materiestudie in der Vorwerkstatt kennen, es gibt eine Vorlehre. Man tritt von außen, als Student kommt man von außen und da tritt man in diese Kreise hinein. Dann gibt es also Vorlehre, Kompositionlehre, Raumlehre, Konstruktionen, Material- und Werkzeuglehre, Naturstudium, das wäre die zweite. Der zweite Kreis, dessen, wo der Vorkurs dann übergeht in die, oder von der Vorlehre dann übergeht in die eigentliche Lehre. Und das hier sind Materialien, Tonstein, Holz, Metall, Gewebe, Farbe, Glas. Da gab es aber Werkstätten im Bauhaus. Es gab eine ganze Reihe von Werkstätten, in denen man eben Handwerk auch lernen konnte und im Übrigen auch lernen sollte. Und interessant ist, die Werkstätten, das ist auch ein ziemlich interessantes Gebiet. Also man konnte eben eine Handwerkslehre machen am Bauhaus selber, als Steinmetz, als Stuckateur, als Holzbildhauer, Keramiker, Schmied, Schlosser, Gießer, Dreher, Ziseleur, Emailleur, Tischler, Drechsler, Wandmaler, Tafelmaler, Kunstdrucker, Buchbinder, Weber, Stoffdrucker. Das waren die Werkstätten, die das Bauhaus hatte, also sehr viele. Und diese Werkstätten wurden geleitet von zwei Leuten, nämlich von einem Werkmeister und einem Formmeister. Zum Beispiel war Wassily Kandinsky neben seiner Tätigkeit im Vorkurs war er Formmeister der Werkstätte für Wandmalerei. Kandinsky hat dort versucht, Konzepte zu entwickeln, die man im Kontext der Architektur benutzt, um Wandmalerei in die Architektur zu integrieren. In Tat und Wahrheit war das eigentlich, über lange Jahre hat das nicht funktioniert. Das war eigentlich eine Abteilung, die dann einfach angestrichen hat, wenn irgendwo Farbe an die Gebäude musste. In Tat und Wahrheit. Gemeint war aber wirklich Wandmalerei als integriertes Element, wie dann bestimmte Gemälde von Schlemmer integriert waren in Treppenhäuser von Architekturen. Also alle solche... Paul Klee war, soviel ich mich erinnere, der Formmeister der Buchbinderei. Also alle diese Professoren hatten dann als Formmeister ebenfalls in einer Werkstatt zu tun, in direkter, konkreter Kooperation mit den Werkmeistern und den Materialien und den Techniken. Also ein interessantes Modell, das man so verstehen muss, eben als ein Setzen auf die ganzen Gestaltungsprozesse, die durchs Handwerk hindurchgehen. Also man kann sagen, ohne Übertreibung, das Bauhaus hat in seiner Begründung eine Art Religion des Handwerklichen. Ja, es ist fast eine religiöse Figur und insofern ist sie eigentlich antimodern und antitechnologisch. Das ändert sich eben erst Mitte der 20er Jahre, also in der Hälfte der Zeit, wo das Bauhaus existiert hat. Das übrigens ja nur 14 Jahre existiert hat, wie wir wissen, und dann durch die Schließung zum Mythos werden konnte. Stellen Sie sich mal vor, das Bauhaus wäre nicht geschlossen worden. Kein Mensch würde heute vom Bauhaus reden in dieser Weise, wie wir das tun. Denn nur dadurch, dass man immer sagen konnte, es bildet eine utopische Differenz. Und das stimmt ja auch. Es hat einen Gestaltungsüberschuss entwickelt, der damit zu tun hat, dass gerade nicht erfolgreich gebaut werden konnte, dass das, was im Bauhaus ausgedacht worden ist, gerade nicht realisiert worden ist. Das macht das Bauhaus zu einer dissidenten Kraft, zu einem Fluchtpunkt der Betrachtung. Und es war das höchste Glück, dass das Bauhaus gescheitert ist, weil dadurch ein Mythos entstehen konnte, der sonst nicht entstanden wäre. Da sollte sich die Kunsthochschule für Medien auch mal überlegen, die jetzt auch 14 Jahre alt geworden ist, also lange existiert schon wie das Bauhaus. Es war die große Chance eben dieser geschlossenen Institution, dass dann immer ein Überschuss reaktiviert werden konnte für das, was dann getan werden konnte. Also dieses Zusammenspiel in Werkstätten, aus denen dann gestalterische Aufgaben erwachsen, die man utopisch vorschlägt, in der Gesellschaft realisieren kann, um dadurch weiterzukommen im künstlerischen Prozess, das war die Idee. Übrigens ist klar, die reichhaltige Literatur, die wir kennen zu den Künstlern, die am Bauhaus gearbeitet haben, das ist natürlich eine ganz klare ideologische Geschichtsschreibung, denn die handelt immer nur von den Formmeistern. Ich persönlich, der sehr viel über das Bauhaus gearbeitet hat, könnte Ihnen aus dem Gedächtnis keinen Werkmeister mit Namen nennen. Ja? Herr Hensel, wissen Sie einen? Auch nicht. Aber mindestens 15 Professoren kriegen wir doch locker hin, ja, wenn wir die Künstler aufzählen. Als Werkmeister, die eine unglaubliche Bedeutung hatten, die tauchen nicht auf, obwohl es im Programm ja extrem wichtig war. Denn das waren die Menschen, die diese Gestaltungsprozesse in der Werkstatt organisiert haben. Und das hat nichts zu tun mit dem Dünkel von Kandinsky und Klee, weil die hatten den nicht als Personen, in keiner Weise. Ja, das ist auch ein bemerkenswertes Faktum, wenn Sie das anschauen. Ich habe ja meine, wenn ich das subjektiv sagen darf, ähnlich wie Sie das vorhin sagten, ich habe ja meine größten Probleme mit den Bildern von Paul Klee. Ich habe das nie wirklich verstanden, das hat auf mich nicht gewirkt. Ich finde das kleinkrämerische Kreuzworträtselkunst, mich interessiert das überhaupt nicht. Aber halten Sie es für borniert, Sie dürfen gerne anders darüber denken. Ich habe mich jetzt bewusst exponiert in meiner Ignoranz gegenüber Paul Klee. Verstehen Sie, es ist ja nicht so, dass ein Professor für Kunstgeschichte per se so dargestellt werden kann, dass er leidenschaftlich alle Kunst liebt, die entstanden ist. So funktioniert das ja nicht. Also das ist außerhalb meines Verständnishorizonts, worum es da wirklich geht in der Wirkung. Aber Paul Klee hat in der Zeit als Bauhauslehrer des Vorkurses etwa 6000 Seiten geschrieben und gezeichnet über seinen Vorkurs, zum Beispiel die unendliche Naturgeschichte oder schöpferisches Denken. Und diese künstlerische Metaphysik, die er beschreibt und so, die finde ich hochgradig interessant. Ich bin sehr beeindruckt. Ich schätze das außerordentlich. Ich weiß genau, worum es ihm geht. Ich halte das zuweilen, seine Farbtheorie halte ich für extrem intelligent. Und so weiter. Also für mich eine extreme Diskrepanz. Ich wollte das sagen, das ist entstanden, 6000 Seiten, minutiös, fein, die Klee von Woche zu Woche, also über 10 Jahre, über 11 Jahre, um seinen Vorkurs mit den Studierenden durchzubringen, geschrieben hat, ja, mit einer Sorgfalt, mit einem Engagement in der Gesamtverflechtung am Bauhaus, das ist wirklich absolut großartig. Und die Texte sind extrem interessant. Indem wir nachdenken über den Rhythmus der Welt, über das Pulsieren, über die Linie und so weiter. Dinge bei ihm finde ich dann, natürlich kann ich das alles, und so tue ich das ja auch, wenn ich Bilder betrachte. Ich habe mit Studenten lange vor Originalen, ich habe auch Paul Klee dann nicht gemieden, sondern man hat das erörtert, aber ich sah dann dort darin wirklich auch eine Darstellung seiner Entdeckungsprinzipien. Für mich ist seine Kunst zum Beispiel wirklich eigentlich illustrativ gegenüber dem, was er gedacht hat, aber will das nicht vertiefen. Ich wollte nur sagen, dass dieses ein extrem wichtiges Konzept gewesen ist, dass man hier auf den Vorkurs, auf diese Einübung und so weiter großen Wert legte. Und dann eben im Bau, Sie sehen hier Bauplatz, Versuchsplatz, Entwurf, Bau und Ingenieurwissen in der Gesellschaft, dass man das dort eigentlich auch anwenden wollte. Und die ganze Basis war also zurück zum Handwerk, Bauhütte, eigener Organismus, Arbeitsgemeinschaft, Kollektiv, konkrete analoge Überschaubarkeit und erst Mitte der und Ablehnung des genialen Künstlers, ja klar, die Künstler sollen wieder eine Aufgabe bekommen. Es war auch klarerweise gedacht als Aufhebung des Unterschieds zwischen freier und angewandter Kunst, das halte ich für äußerst bedeutsam, das Bauhaus hat das inkorporiert. Kandinsky hat übrigens vieles mitgebracht aus den Chutemas in Moskau, also weil er ja von 1920 in Russland gearbeitet hat, in den Kunstakademien und diese Dinge dann dort eben weiterentwickelt hat. Aber das Ganze steht zunächst in einem Horizont analogen, sensuellen Arbeitens. Deshalb eigentlich eine Skepsis gegen die Maschinerie. Sie sehen, im Grunde ist es ganz traditionell, nur dass ausgerechnet, dass ein neu verstandenes Handwerk jetzt als Inspirationsquelle für die kulturelle Erneuerung dienen soll. Nicht die Technologie, nicht die Maschine, nicht der Ingenieur. Der kommt erst Mitte der 20er Jahre, dann ändert sich auch ein bisschen der Ton der Programme von Gropius. Plötzlich gibt es dann Appelle an die Vereinigung eben mit der Industrie und die wirklich innovativen, also für die Technologiemaschine sich öffnenden Manifestationen kamen dann von Laszlo Moholy Nagy im Wesentlichen sehr früh. Aber es gab dann eben auch die ganzen Versuche eines Oskar Schlemmer mit Mensch und Kunstfigur, seiner Bauhausbühne, ja, die als Theaterperformance eine extreme Wirkung hatten, im Übrigen auch eine großartige Wirkungsgeschichte entfaltet haben, weil diese Art, was wir kennen als triadisches Ballett aus der Produktion von Oskar Schlemmer selber, die Arbeit an der Gestalt des Menschen im Kosmos, ja, die rhythmische, dynamische Bewegung, der Mensch als Kraftfeld im Raum. Das hatte sehr viel mit diesen Konzeptionen zu tun und hat dort wirklich ganz, ganz viele auch außereuropäische Einflüsse verarbeitet und synthetisiert. Und das wurde zum Beispiel einer Erfahrung eben nicht als Kunst, weil man im Bauhaus keine Kunst machen wollte, sondern man wollte nützliche Dinge realisieren. Was Kunst war, wusste man nicht, aber man wollte Gestaltungsfähigkeiten sensibilisieren. Und die kamen dann zur Anwendung in einem Bereich, den man später wirklich performativ genannt hätte. Und das Interessante ist, jemand, der sehr stark auch in seiner Malerei durch die Bauhauskultur insgesamt beeinflusst war, war Josef Albers, der dann in die USA ging, als Direktor des Black Mountain College in den 50er Jahren wirkte und dort wirklich die offenen, interessanten Geister holte an seine Kunsthochschule, zum Beispiel John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg. Die Entwicklung, die Erfindung der Performance als eine Kunstform und der frühen Aktionen als ein Ausbruch aus dem Bild, als ein Heraustreten in die Zeit, also als ein Agieren mit dem Körper über die Grenzen des bisher Formulierten hinaus, Black Mountain College in den USA, vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, der wichtigste Ort einer künstlerischen Innovation in der Ausbildung, die dann aber nicht auf diesen Programmen beruhte, sondern auf Experimenten, war dann eben durch Josef Albers patroniert, der dies selber, man sähe seinen Bildern nicht direkt an, aber der dies selber als eine extreme Qualität erfahren hat. Deshalb wäre die Frage jetzt nicht nur, ich finde dieser Kreis ist eigentlich extrem geschlossen, extrem statisch, extrem auf Analoges, wenn man dann sieht, das Bauhaus war nicht wissenschaftlich orientiert, es gab keine wissenschaftliche Ausbildung, es gab aber Experimente, die zur Frage führen, wie offen und heterogen muss eine Kunstausbildung zusammengesetzt sein mit so Teilautonomien, dass sich wirklich interessante Reibungsflächen ergeben. Und ich bin sicher und meine das nur stellvertretend, dass ohne die Bauhausbühne von Oskar Schlemmer das Bauhaus nicht das gewesen wäre, was es war. Ja? Obwohl man das, was er gemacht hat mit seinen subtilen, ausformulierten, kosmometaphysischen Programmen, überhaupt nicht in die Programmatik eigentlich reinbringt. Die waren nicht per se passend zum Bauhaus. Aber das Bauhaus, das war eben die große Leistung von Gropius, integrativ und offen auch heterogene Dinge eben zugelassen hat. Und dann kam, wie gesagt, Kandinsky mit seiner Analyse, das war jetzt nur ein Beispiel aus einer Publikation des Bauhauses, die Zergliederung von Bewegungen, das Reflektieren auf die primären Gestalten, also analytische Vorgehensweise. Es gibt ebenfalls von Kandinsky sehr viele Texte. Er hat seine Programme entwickelt in Moskau 1920 am sogenannten INCHUK, Institut für künstlerische Kultur, übersetzt als Abkürzung. Dann weiterentwickelt dann sogenannten Futemas, das habe ich auch schon erwähnt, also höhere staatliche künstlerische technische Werkstätten. Auch dort Werkstätten und Kunstinstitute zusammengedacht. Und da ging es immer um die Ausdrucksmittel der Malerei. Interessant war jetzt für sagen wir die Grundprinzipien, bei Kandinsky wird alles entwickelt aus dem Punkt, also im Grunde aus der Eindimensionalität, der Punkt auf einer Fläche. Das ist für ihn das Urmodell, auch der Gravitation, der Bezüge, die dann in Gestaltungsmitteln entstehen können, wohingegen für Klee ist das Primäre die Linie. Punkte gibt es überhaupt nicht bei Paul Klee. Die Linie, die sich bewegende Linie, die eigenständig sein kann, die als Grenze bedingt sein kann durch etwas anderes, die medial sein kann durch das Zusammenstoßen zweier Felder aneinander, das wäre dann die mediale Linie, die schöpferische Linie. Also Kandinsky ist abstrakter, denkt von der Geometrie her, Punkt ist ja abstrakt geometrisch zu definieren als Eindimensionalität, was es gar nicht gibt, ist ein reines Gedankenkonstrukt. Und bei Paul Klee ist es die sich bewegende Linie. Es gibt ein Buch, in dem das alles sehr schön dargestellt ist, die Ausbildung am Bauhaus von Rainer Wick, das heißt Bauhauspädagogik bei Dumont erschienen. Es gibt es leider längst nicht mehr im Buchhandel zu erwerben, ist nie mehr aufgelegt worden. der Kunstverlag Dumont sieht ja seine Aufgabe jetzt auch darin, Literatur zu publizieren und lässt all diese Dinge liegen. Leider zu unser allem Nachteil, ja, gerade bei den Nachauflagen, dort finden Sie sehr schön dargestellt, was die einzelnen Künstlerpersönlichkeiten auch in der Ausbildung wirklich gemacht haben. Also neben dem primären Material. Und das Bauhaus hatte natürlich verschiedenste Publikationen selber als Übersicht, auch eine Art Zeitschrift. Diese Seite von Kandinsky ist aus einer solchen Zeitschrift. Gab es Rechenschaftsberichte und es gab dann eben die Publikationen der Bauhausbücher schon in den 20er Jahren, wo auch Piet Mondrian ein Buch publizierte über die neue Gestaltung, Eli Sitzky ein Buch publizierte, Kasimir Malevich sein Buch über die gegenstandslose Kunst publizierte. Und natürlich auch Bauhausbücher, Gropius, Theo van Duisburg hat ein Buch publiziert und eben auch Kandinsky, also Punkt und Linie zur Fläche, also eine eigentliche Kompositionslehre mit der Synästhesie, also Farbe, Klänge, Formen als Bezüglichkeiten, geht alles aus seiner reichhaltigen Beschäftigung eben am Bauhaus hervor. Und wie gesagt, das sind alles konstruktivistische Bemühungen, die man gut verstehen kann. Das ist ein Bild von László Moholy Nagy. Und eines, was dann Ihnen zeigt, aber verkürzt, da müsste man eigentlich den sehr schönen Film sehen, den Moholy Nagy dazu gedreht hat. Das ist nämlich eine kinetische Skulptur, dieser berühmte Raumzeitmodulator oder Modulor von 1925, wo der Raum als Plastizität des Schattenwurfs und der Beleuchtung durch diese drehenden Scheiben, also das bewegt sich so und diese Scheibe dreht sich und das Ganze dreht sich um sich selber so, dass es ein Lichtspiel gibt, eigentlich einer kinetischen Skulptur, die gerade für die Skulpturentwicklung außerordentlich interessant eben geblieben ist. Und das ist jetzt Josef Albus, ein Glas, die ja übrigens sehr verschmutzt offensichtlich innen, da schon sehr alt, mit einer eigenen Farbtheorie, also sagen wir die Anordnung dieser Serialitäten und der Grundprinzipien, eigentlich ein Paradebeispiel von konstruktiv bleibender Kunst. Ich stelle hier ganz bewusst aus Zeitgründen die Bemühungen von Kandinsky und Klee zurück, zeige Ihnen auch keine Beispiele, wollte eben nur verweisen auf die reichhaltige Literatur, die es gibt. Erst seit 2 oder 3 Jahren sind wirklich auch alle Seiten, die Paul Klee geschrieben hat im Kontext des Bauhauses, sind veröffentlicht in einer allerdings unerschwinglich teuren Gesamtausgabe. Aber das Buch Unendliche Naturgeschichte oder das zweite Buch Schöpferisches Denken gibt es schon sehr lange. Das sind ganz dicke Textsammlungen von Paul Klee, die eine wirklich faszinierende Auseinandersetzung ergeben in Bezug auf das, was er am Bauhaus gemacht hat und wie er über die Aufgabe der Kunst nachdachte. Und das ist eigentlich eine der größten Möglichkeiten, die ein Künstler hatte. Es gibt, wenn ich das vergleichen darf, was immer etwas Gewaltsames an sich hat. Paul Cézanne hat ja gesagt, der Maler schafft die Welt nach den Gesetzen der Farbe als Materie, aber er ist eigentlich wie Gott, der die Welt schafft. Von Cézanne gibt es die entsprechenden Bilder, die wir kennen, die übrigens ja auch typischerweise Vorformen sind konstruktivistischer Bildarchitektur. Sie sind bildarchitektonisch, es sind Vorformen konstruktivistischer Bilder. Der ganze Konstruktivismus entdeckt dann, gerade Paul Klee, was das bei Cézanne dem viel zuarbeitet. Von Cézanne gibt es aber keine systematischen Äußerungen zu diesem Problem. Es gibt so Notizen, es gibt zum Teil Briefe, es gibt Äußerungen gegenüber Studenten, die angereist sind, die das dann aufgeschrieben haben, seine Reflexionen. Er hat viel gedacht, aber hat das nicht niedergelegt. Musste auch nicht. In der Provence selber malend, nicht gezwungen, einen Brotberuf auszuüben, war da keine Notwendigkeit, ja. Bei Paul Klee, der mit großem Engagement Lehrer war, auch um eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen in vielerlei Hinsicht, gibt es eigentlich eine, wie gesagt, diese ausgearbeitete künstlerische Kosmologie, die unendlich viel interessanter ist, meiner Meinung nach, als seine Malerei. Also selbst wenn man seine Malerei schätzte, ist sie auch immer noch unermesslich reichhaltiger, sein Denken darüber. Und das ist interessant in dieser Kontraposition. Wenn man sagen will, eine rein nicht wissenschaftlich, sondern künstlerisch verfahrende Erklärung dessen, was für Künstlerprinzipien der Weltgestaltung sind, dann hat man wirklich dieses Feld des Bauhauses, und das soll deshalb mit diesem Namen wirklich ganz positiv belegt werden und hat sich später dann ja erhalten in dem, was man konkrete oder konstruktive Kunst nennt, zum Beispiel bei Max Bill. Max Bill, der ja selber Schüler am Bauhaus war und dann, und das ist aber eine endgültig andere Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich 1953, ja in Ulm, über den Freundeskreis der Geschwister Scholl übrigens dann diese Hochschule für Gestaltung in Ulm gründet, die 15 Jahre, ebenfalls 15 Jahre existiert hat. Eine Radikalisierung des Bauhausprogramms, sehr interessant. Die einzige auch wissenschaftlich fundierte Künstlerausbildung, die im 20. Jahrhundert versucht worden ist, in Westeuropa zumindest, und mit wirklich avancierten wissenschaftlichen Methoden, zum Beispiel elaborierte Mathematik, Kybernetik und Ähnliches. Nicht einfach nur Gestaltungstheorien, sondern wirklich Wissenschaften. Also ein Versuch, das Bauhaus noch einmal, also eigentlich erst richtig zu machen mit einer Radikalisierung der wissenschaftlichen Prinzipien des Bauhauses, nun völlig aufgeschlossen gegenüber Wissenschafts- und Technologieentwicklung, hat dann auch nur 15 Jahre existiert, ist dann wegen seiner angeblich elitären Ausrichtung eigentlich geschlossen worden, ist dann sowohl von der Staatsregierung in Stuttgart angegriffen worden, wie von den 68er Kräften, die ja damals wieder meinten, die Kunst müsse dem Volke nützlich sein, womit diese Forderung endgültig hinter die Erkenntnisse des Konstruktivismus zurückfällt, wie sie auch schon in Russland artikuliert worden sind. Also das wäre eine Fortsetzung, dem sagte man dann wirklich konstruktiv-konkrete Kunst. Ja? Da wird es dann zu einem Bildprogramm und bezieht sich auf die Serialisierungsprinzipien. Und dazu gehört auch Richard Paul Lohse mit seinen systematischen Farbreihen. Das ist jetzt ein frühes Beispiel noch aus den 40er Jahren. Da gibt es aber sehr viele Beispiele von Richard Paul Lohse. Und dort ist das Interessante, dass diese konstruktive Kunst eigentlich wieder metaphorisiert wird. Und zwar in einer Weise, die dem inhaltlichen Programm des Konstruktivismus entspricht, aber doch neue Symbole bildet. Durch die Serialität ist die Frage der Erfahrbarkeit von Gleichgewichten und Ausbalancierung durchaus im Sinne einer Demokratie und des Individuellen erfahrbar. Also Richard Paul Lohse versteht das selbstverständlich nicht als Farbgestaltung, als Dekor oder Ornament in dem äußerlichen Sinn, sondern er versteht es als Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Individualität und Serialität, das heißt der Gleichheit und Einzigartigkeit, und damit auch wieder ein ästhetisches Programm in der Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Individuums und der Gesellschaft in der modernen Zeit nach modernen Gestaltungsmitteln. Das wäre bis heute eigentlich der letzte Bezugspunkt der Wirkung und Transformation zugleich der konstruktivistischen Kunst auf dieser Linie ausgehend vom Bauhaus. Damit bin ich am Ende mit diesem Überblick, der bewusst das ganze Umfeld beleuchtet hat, weniger das Bauhaus jetzt in allen Verzweigungen der Programmatik. Ich habe den Reichtum erwähnt, das müsste man dann wirklich aufteilen, weil es eben das Bauhaus nicht gab. Es gab den europäischen Konstruktivismus mit vielen Richtungen, und die Organisation des Bauhauses war ja dann eine Synthese von ganz vielen qualitativ unterschiedlichen Kräften, die aber alle im Grunde in der Richtung einer Utopie arbeiteten. Ja, damit sage ich auf Wiedersehen bis nächste Woche hier am selben Ort.